Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellehum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Wieso redet der Tim die ganze Zeit?
What? Ich rede noch gar nicht.
Achso, ich habe euch falsch benannt. Beim C ist so ein kleines Drama. Naja, wurscht, egal. Guten Abend erstmal in die Runde.
Das lassen wir drin.
Ja, das lassen wir drin. Ist auch ein bisschen laut hier alles, aber das machen wir. Lassen wir so. Guten Abend. Ihr habt jetzt schon mitbekommen, wer alles da ist. Der Herr C aus Norwegen. Tack. Sagt der Norweger, oder?
Nee.
Tack. Tack. Klang aber.
Oder ja, Polnisch. Auf Polnisch wäre es ja ja.
Ach so.
Und auf Norwegisch wäre es danke. Ah. Grüße nach Deutschland. Schönen guten Abend.
Ja. Was heißt denn guten Abend auf Norwegisch?
Ja, hey.
Gukal.
Was? Gesundheit. Gut Tag.
Gukal.
Gukle.
Gukal.
Gukal.
Gukal. Genau.
Geht zur Quelle. Also am Abend geht
man. Die Quelle ist der Abend. K-V-E-L-E.
Ah, okay. Alles komisch da. Naja, aber Sprachen ist auch nicht mein Talent. Guten Abend nach Essen. Tag, Herr Dimmer.
Hi.
Oder guten
Abend, sagt man hier.
Abend, wenn man vom, wenn man von der Trikhalle nach Hause wankt.
Genau. Der ja nicht weit weg ist von zu Hause. Also, beziehungsweise für manche ist es das zu Hause.
Ja, das ist.
Gibt es da nicht irgendwelche Grüße so aus dem Bergwerk oder so?
Glück auf, mein Freund.
Glück auf gibt es. Genau.
Und das ist tageszeitunabhängig, oder?
Das kannst du immer sagen, wenn du Tageslicht siehst, aber eigentlich auch nachts. Ja, das kommt halt vom Bergbau, ne? Ach. Ich weiß nicht, ob die das immer gesagt haben, wenn die dann ja aus dem Berg gekrochen sind. Kann sein. Aber das hat sich mittlerweile so etabliert, das wird immer gesagt.
Sagt man das immer noch? Also so.
Ja, es gibt ja auch Gebäude hier, die so heißen. Glückaufhaus.
Also Glückauf ist der Bergmannsgruß und er beschreibt die Hoffnung der Bergleute. Es mögen sich Erzgänge auftun. Ich wünsche dir Glück, tu einen neuen Gang auf, denn beim Abbau von Erzen ließ sich ohne Prospektion nur unsicher vorhersagen, ob die Berge überhaupt zu einem Loch Lohn führen würden. Also sozusagen viel Glück. Also weit verbreiteter Gruß. Aus dem Sächsischen kommt er übrigens. Wenn man...
Mhm.
Ja, also wir haben unseren Bildungsauftrag hiermit dann für heute schon erfüllt und ja, gut so. Was habe ich denn hier für ein Bild? Ach so, da wurde mir ein Bild geschickt, was auch immer das bedeuten mag. Ja, wir haben heute gar nicht, wie immer, ne, wir haben nicht viel und auch nicht so richtige Themen, aber wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt verschieben oder sonst etwas machen, wollen wir doch aufnehmen und vielleicht euch dann heute ein bisschen mehr unterhalten als informieren. Aber wie am Ende, wir bewerten das Ergebnis dann vom Ende aus. Und ja, wünschen euch allen erstmal, allen Hörerinnen und Hörern, ein gutes neues Jahr. Ich glaube, das kann man jetzt noch machen, oder? Wie lange kann man gutes neues Jahr wünschen?
Puh. Wann schmeißt man den Tannenbaum raus?
Also, ich habe ihn jetzt am Wochenende über die Brüstung geschmissen. Ja, aber ich finde immer so bis Mitte Januar geht das noch. Also allen ein gutes neues Jahr.
Seid ihr gut? Ich finde auch einfach, kommt doch drauf an, um die Leute jetzt schon mal, also ich habe gerade meinem Nachbar gesundes neues Jahr gewünscht, den ich jetzt das erste Mal gesehen habe diesem Jahr. Also von daher, wenn man so Leute ist, mit denen man vielleicht Kontakt hat. Interessanter finde ich die Frage, wann man frohe Weihnachten wünscht. Ich wurde nämlich angeranzt, als ich in Deutschland war, dass ich am 23. habe ich schon frohe Weihnachten gewünscht. Da wurde ich angeranzt.
Hätte ich dich auch angeranzt. Hätte ich dich auch angeranzt. Ich möchte da immer wieder, ich weiß nicht, wie oft ich es dir schon erzählt habe, gerne die Geschichte erzählen, dass wir hatten ja auch damals die legendäre Sendung mit den drei Messdienern. Wenn bei uns wenn du als Messdiener dem, wie hieß er, Pastor oder Priester oder weiß ich nicht, Pastor Dechant, keine Ahnung, wenn du dem vor der Christmette, also am 24. um 10 Uhr fing, glaube ich, die Christmette an, wenn du dem vorher Weihnachten gewünscht hast, ne? Habe ich es manchmal klatschen gehört. Da gab es eine Schelle.
Okay.
Das war aber auch der gleiche, der gesagt hat, dass wir nicht mit den protestantischen Kindern spielen sollen. Ne? Das muss man auch festhalten. Also für mich ist so, für mich ist frohe Weihnachten nach der Bescherung, und die ist ja auch immer unterschiedlich, also da hört man ja auch die komischsten Traditionen. Für mich ist frohe Weihnachten nach der Bescherung am 24. Das ist bei uns dann immer so zwischen 17 und 18 Uhr.
Krass. Also hier in Norwegen kann ich sagen, sagt man eigentlich, also fängt man an, frohe Weihnachten zu wünschen, spätestens eigentlich, wenn man in den Urlaub geht.
Okay.
Und also so letzter Arbeitstag oder so, oder ja, diesmal war ja Heiligabend, glaube ich, war das ein Freitag oder ein Samstag?
Freitag.
Mhm. Genau, also Montag hat man schon frohe Weihnachten gewünscht.
Wird Weihnachten denn da auch so wie jetzt zum Beispiel in England zu Festival Season, wird das dann auch also als Weihnachtszeit oder als originäres Ereignis im Sinne von Christi Geburt, jetzt mal wie man das auch immer bewerten mag, die Legende, ne, wird das dann auch vielleicht so als die Weihnachtszeit und der Weihnachtsurlaub, den man dann wünscht, so eher gesehen?
Ja, man sagt Goyeul und also frohe Weihnachten.
Also wenn das jetzt...
Genau, worauf du hinaus willst.
Naja, also vielleicht ist das ein weniger christlicher Hintergrund, weswegen dann eher, ne, also weißt du, dass das eher so als die Weihnachtszeit betrachtet wird, ne? Das ist die Zeit so um den 24. rum und die Urlaubszeit, und man wünscht ja auch einen schönen Urlaub, ne? Also vielleicht wird Weihnachten dann mehr so als Urlaub und nicht so, wie jetzt in den doch eher christlich geprägten Gegenden, so als dieser 24. als Christi Geburt gesehen. Was mir durchaus sympathisch wäre jetzt davon, also das ist völlig wertneutral gemeint. Vielleicht ist das so ein bisschen Hintergrund.
Also, schwierig, weil also einerseits wohne ich hier ja quasi im wie nennt man es hier, Bibelbelt Norwegens, also wo es ganz viele Religionsgruppen gibt.
Ah, okay.
Selbst in dem kleinen Ort, wo ich hier wohne, mit 2000 Einwohnern gibt es mehrere Religionsgruppen und da hat sich nochmal eine neue rausgegründet, in der zum Beispiel nur Männer in der Leitungsposition sein dürfen. Mhm. Also es ist schon sehr christlich-kirchlich, leicht sektenhaft, kann man schon fast sagen, gewissen strengen Religionsgruppen her. Und es gab ja lange Zeit Staatskirche in Norwegen, von daher würde ich jetzt das Christliche gar nicht mal so sehr beiseite schieben. Mhm. Trotzdem ist es, denke ich, für viele einfach so eine gewisse Zeit, also da geht es mehr um die Zeit, mal wieder in Familie zu sein und Weihnachtsbaum schmückt man zum Beispiel hier in Norwegen auch immer schon in der Vorweihnachtszeit, schon relativ zeitig. Also ich kenne es ja so als Kind, da wurde am 23. oder 24. teilweise erst aufgestellt und angeputzt. Das macht mir einfach schon deutlich vorher und es ist einfach so ein Familien-Kinder-Zeit, also eher, ja doch, denke ich, eher der Zeitraum und weniger jetzt irgendwie der 24. und die christliche Bedeutung davon. Mhm. Wobei wiederum interessant, wenn man sich so Kirche hier betrachtet, ist das schon sehr spirituell und sehr so wirklich. Ich komme dann aus dem Osten und da heißt ja Kirche immer noch so ein bisschen, hat eine gewisse politische Aufgabe gehabt oder Rolle, Funktion eingenommen in der Wendezeit. Zumindest Raum gegeben für Oppositionelle. Und ich denke, ohne vielleicht den passiven Einsatz der Kirche wäre es auch vielleicht gar nicht so weit gekommen zu der Wende. Und diese ganzen politischen, sozialen Aspekte, die ich jetzt vielleicht im Osten so mit Kirche auch verbinde, die gibt es hier gar nicht. Also wenn du hier zum Gottesdienst gehst, ich habe mir das auch ein paar Mal angeguckt, da geht es wirklich nur um Glauben und um sich selbst und Kirche und ganz schön schwere Kost. Also, naja, gibt es keinen Teil. Also, Blick über den Tellerrand und irgendwie, ich kenne das auch so, wenn man Weihnachten in die Kirche geht, da wird halt auch immer irgendwie für irgendwelche anderen Projekte Geld gesammelt und nicht hier für sich selbst und so. Also,
das kenne ich aber auch. Also, das ich glaube, da war eher dann bei euch die Ausnahme. Also, so zumindest im rheinischen Katholizismus im Gegensatz. Also, der orientierte sich oder fühle ich mich dann den Norwegern dann zumindest, also fühle ich mich nicht näher, aber das ist auch eher das, was ich kenne.
Okay.
Aber naja.
Ja.
Ja, also dann ist aber meine Theorie, dass das etwas damit zu tun hat, ein weniger christlicher Hintergrund bei euch, weniger. Ab wann wünschst du frohe Weihnachten, Timmer?
Sobald ich einen Tannenbaum sehe, unabhängig von der Jahreszeit.
Ja, also
macht die ganze Sache viel einfacher.
Tannenbaumplantagen?
Ja, da viel zu reden. Er hat viel zu sagen. Der Treehugger hat den Bäumen viel zu sagen.
Ja.
Das war auch der, also hier, du hast doch mal dieses Experiment gehabt mit dem einen Overnighter in diesem Taschentuch großen Zelt. Da warst du doch auch irgendwie bei ganz vielen Bäumen unterwegs. Da hast du wahrscheinlich auch den ganzen Abend vor Weihnachten den ganzen Bäumen gewünscht und so weiter.
Genau, ich war nicht alleine.
Nee.
Aber da war ich ja auch aus anderen Gründen nicht alleine. Da habe ich mir irgendwie 3 oder 4 Zecken geholt.
Ja, da habe ich auch nur Albträume von. Noch nie gemacht. Ja, aber Weihnachten ist ja auch, um den Bogen zum ersten Thema zu spannen, Weihnachten ist ja auch im Grunde genommen nicht nur die Zeit der Familie und der Fress- und Trinkgelage, sondern auch der Zeit der für Rafa zu fahrenden 500 Kilometer. Ich habe das dieses Jahr gekonnt, wieder ignoriert. Hab mich noch nie, also war mir noch nie so, dass ich, also ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich das zeitlich irgendwie hinkriegen kann, vor allen Dingen, wenn ich ja mehrere Tage mit der Familie unterwegs bin, bei uns hier immer traditionell. Du hast es, glaube ich, auch einmal oder mindestens einmal hingekriegt, oder, Markus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
Nee? Kann mich da nicht erinnern, oder? Habe ich es mal? Doch, ich habe irgendwie. Nee.
Ich meine schon. Also ich möchte nicht drauf wetten, nee, aber ich.
Mir fällt auch ein, ich habe irgendwo so ein Badget rumliegen.
Naja, also wenn du den nicht bei eBay gekauft hast, dann wirst du den wohl aufgrund dessen bekommen haben.
Könnte sein, dass ich es einmal gemacht habe, aber ich habe auch dieses Jahr keine Motivation gehabt. Ja. Also das Schlimme war ja noch, ich habe in der letzten Folge irgendwie Mund weit aufgerissen und gesagt, ja, die 10.000, die habe ich jetzt, die schaffe ich dieses Jahr noch, als ich da beim Podcasten auf Strava geklickt habe und habe aber nicht gemerkt, dass das die Gesamtkilometer aller Aktivitäten waren.
Ach, da war dein Wanderzeugs mit dabei.
Ja, und als ich dann nochmal genauer hinterher hinguckte nach der Sendung, dachte ich mir, scheiße, jetzt hast du irgendwie den Mund weit aufgerissen. Jetzt hast du aber echt noch eine Aufgabe vor dir.
Waren da auch deine Ping-Pong-Meter dabei?
Nee.
Okay.
Ja, und da war es dann doch noch ein bisschen mehr zu fahren, als ich eigentlich gedacht hatte, aber ich habe es hingekriegt.
Okay, aber das ist so auf dem letzten Drücker dann oder doch noch mit ein bisschen Polster?
Nee, am 31. mit irgendwie 2,5 Kilometer.
200?
Ne, 2,5 oder sowas. Ach
so. Ich dachte gerade schon.
Also ich hab dann wirklich gewusst, am letzten Tag, am 31. so und so viele Kilometer musst du noch machen. Hm. Und das habe ich dann auch, war fast eine Punktlandung, sag ich mal. Hm.
Aber der Herr Timmer hat sich das mit den 500 Mal wieder oder zum wievielten x-ten, 12. Mal gesagt, das mache ich. Und
genau.
Drei, vier Aspekte möchte ich bei der ganzen Veranstaltung herausgreifen oder kurz mit euch besprechen. Punkt 1. Man kann das auf einzelne Etappen, habe da auch jetzt mehrere Artikel von Leuten gelesen, zum Beispiel von Biking Toms Frau, die das erste Mal gemacht hat, mit irgendwie so rund, ich sag jetzt mal plus minus 70 Kilometer am Tag, das so schön verteilt auf die ganze Zeit. Hut ab davor. Es gab Leute, die haben das Indoor gemacht, sich verteilt. Es gibt Leute, die haben das Indoor 2, 3 Runden gemacht. Du hast dich einfach auf das Rad gesetzt und bist die 500 Kilometer am Stück Indoor gefahren in, wenn ich das richtig erinnere, rund 15, dreiviertel Stunde.
Ja, genau.
So. Die erste und entscheidendste Frage, wie zum Henker kommt man auf die Idee, das neben dem Heizungskeller zu machen, der ja traditionell ein warmer Raum ist?
Ja gut.
Wie clever ist das gewesen?
Also wenn man hier arbeitet, ist das sehr angenehm, weil es ist schön warm. Wenn man allerdings Sport macht, dann ist es zu warm. Und also das war schon unangenehm warm.
Ja.
Obwohl ich hier Durchzug habe, ich hatte noch Fenster aufgemacht, aber das bringt alles nicht viel.
Okay. Also du hattest zumindest, also ich habe hier wo mein Rad auf der Rolle steht, ein Fenster, was so auf, wenn ich nach vorne gucke, auf dann 5 Uhr ist. Was auch recht groß ist, aber trotzdem irgendwie so von hinten, das ist ja auch unangenehm, wenn das so von hinten kühl reinzieht. Aber also das hattest du zumindest, irgendeine Form von Belüftung da unten.
Ja, doch, das gab es. Aber die Hitze aus dem Heizungskeller, die hat dann doch einiges an Widerstand geleistet. Also die hat die Sache auf jeden Fall nicht einfacher gemacht.
Mhm. Also was war das Schwierigste, was war das Leichteste, was du vorher als schwierig dir vorgestellt hast?
Tja, also am Stück habe ich das halt auch noch nicht gemacht, also 500 zwischen den Feiertagen. Ich habe das schon ein paar Mal gefahren, aber dann halt auch in einzelnen Etappen. Und ein paar Mal habe ich es auch versucht an einem Stück draußen, aber da kam dann Schnee, Regen oder ähnliches dazwischen. Und ja, deswegen war halt die Überlegung, warum nicht Indoor? Und ich habe halt auch das, mein Indoor-Rad, was ich hier habe, entsprechend vorbereitet, Auflieger montiert und bequem Sattel. Und ja, das war eigentlich auch alles ganz okay. Die Kinder waren nicht da und ja, dann habe ich mich halt aufs Rad geschwungen, so mittags am 26.12. und habe mir dann eine Strecke in Frankreich rausgesucht. RGV heißt die, die hat auch nicht so viele Höhenmeter, also so 120 oder 150, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Ist glaube ich, die gleiche Strecke für die Leute, die es wissen wollen, die gestern bei der Tour des Swift die lange Strecke, glaube ich, angefangen hat, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen oder richtig gesehen habe.
Keine Ahnung.
Ja, ich glaube schon. Also, weil ich bin ja, ich habe dich ja mal kurz zwischendurch begleitet bei deinen 500 Kilometern für eine Stunde oder so. Und deswegen dachte ich gestern schon, boah, irgendwoher kommt dir die Strecke doch bekannt vor. Und in der Tat, das ist die Strecke, die, und gestern bin ich bei der Tour de Swift, die erste Flat and Fast oder wie das hieß. Und das war die, die gleiche Strecke. Deswegen habe ich die wieder erkannt. Also bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher.
Ja. Ja, im Grunde eigentlich eine schöne Strecke. Also es ist überwiegend flach und dann halt zum Schluss wird es ein bisschen hügelig.
Ja, also das war, keine Ahnung, ich bin zwei Runden gefahren und das waren 200, also so 130 Höhenmeter ungefähr pro Runde, pro 25 Kilometer.
Wird natürlich auch irgendwann langweilig und irgendwann werden die Beine auch müde und dann wird jeder einzelne Höhenmeter auch ziemlich anstrengend. Also die ersten 300 waren noch ganz okay, aber danach ging es echt bergab.
Das ist ja auch geil, 300. Die ersten 300 auf der Rolle, jojo, okay.
Du hast gesagt, wann hast du angefangen? Wie viel Uhr war es?
13 Uhr.
13 Uhr und 15 Stunden später sind dann also 1 Uhr, 4 Uhr in der Nacht.
Ja, 7 Plus Uhr morgens. Plus also, die Pausen, genau. Also brutto 7 Uhr morgens war ich dann fertig. Und das passt auch ganz gut, weil meine Frau dann zur Arbeit wollte.
Also da war Kinderbetreuung dann wirklich das, also das wäre das Wenigste, was mir dann noch eingefallen wäre, was ich gerne gemacht hätte.
Ja, ich habe Glück gehabt. Also mein Kleiner, also 2 Jahre ist der alt, der war noch müde, der wollte noch pennen. Ich habe mich einfach neben ihn gelegt und hat ja noch bis 11 Uhr gepennt. Also konnte ich nur 4 Stunden schlafen, das war ziemlich gut.
Ah, okay. Was fiel dir denn, also um zurückzukommen, was war denn schwieriger als du erwartet hast und was war einfacher als du erwartet hast? Also du sagst jetzt schon, glaube ich, so ein bisschen, also schwieriger war definitiv die Temperatur, also die Herausforderung Temperatur.
Ja, das war echt heavy und ja, was da natürlich da mitkommt, ist ausreichend trinken, obwohl ich hier echt viel schon gelagert hatte, direkt vor mir auf dem Schreibtisch. Das hat alles nicht gereicht, also ich musste auch dauernd los Nachschub holen. Also ein Gartenschlauch hätte da echt Sinn gemacht. Und ja, wenn man viel trinkt, muss man natürlich auch oft aufs Klo. Das hat dann auch wieder Zeit gekostet. Also das sind dann halt so Probleme, die du hier hast.
Also ich habe heute glaube ich, noch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, einen Artikel gelesen über jemanden, der das Everesting gemacht hat. Und der hatte wirklich dann so ein ganz genau, also der hat jetzt natürlich nicht so viele Stunden gebraucht, ich glaube, der ist 8-mal Alp des Swift hochgefahren. Der hat halt so einen genauen Plan, ne? Also jede Fahrt hoch einen halben Liter Flüssigkeit, jede Fahrt runter einen halben bis ganzen Liter Flüssigkeit, dann alle 2 Runden noch einen halben Liter Mate hinten rein. Ich habe irgendwann mal gelesen, das fand ich schon, dachte ich schon, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass Leute, da ging es glaube ich, bei irgendeiner Gruppenausfahrt war ich unterwegs und da schrieben irgendwelche Amis, die auch gerade die Festival 500 gemacht haben an einem Stück, dass ihr Rad draußen in der Garage natürlich über so ein, wie heißt das, Sink, so Abfluss, ne? Sink ist doch Abfluss, ne?
Okay.
Dass sie einfach runtergepinkelt haben in den Abfluss rein.
Ach also so. Ich dachte, du meinst jetzt Schweiß und so. Aber nee. Okay.
Die haben einfach während der Fahrt vom Fahrrad runtergepinkelt in den Abfluss. Also wahrscheinlich, also da haben sich Abgründe aufgetan, die ich so auch nicht vermutet habe, auf mich zukommen zu sehen.
Heavy. Ja, nee, das hätte ich hier nicht bringen können. Da hätte ich echt Ärger bekommen mit meiner Frau. Nee, das geht ja gar nicht. Also allein der Gestank, also nee. Ja. Nee, muss man nicht haben.
Vielleicht hatten die einen Wasserschlauch und haben direkt hinterher geschossen. Ich weiß es
auch nicht. Ja, wir hoffen es. Ja,
wir hoffen es, wir wünschen es ihnen, ja.
Ja. Nee, es war auf jeden Fall, ist natürlich was anderes, als wenn du draußen fährst, 500 am Stück. Aber unter den Bedingungen, wie das Wetter zumindest bei uns war, also es war echt ziemlich kalt und am Regnen und das war so gerade dieser Temperaturbereich irgendwie 1-2 Grad kälter und es hätte geschneit. Also äußerst unangenehme Bedingungen zum Radfahren. Also Hut ab alle, für alle, die das irgendwie draußen gemacht haben. Ich hatte da keinen Bock zu, diesmal.
Ja. Was hältst du denn, also man hat ja jetzt auch, ich habe das auch so ein bisschen am Rande mitbekommen, so nach dem Motto, ja, das ist ja jetzt nicht das richtige Festival 500 und so weiter und so fort. Ich habe da auch kurz drüber nachgedacht und ich weiß auch nicht, also ich hab kurz überlegt, wie Rafa das damals überhaupt mal so auf die Tapete gebracht hat und was so die Idee dahinter war und so weiter. War es überhaupt dieses Rauskommen oder war es das sich bewegen? Und ich fand, du hattest dann ein Argument an einer Stelle auf die Tapete gebracht, was für mich so das absolute Totschlagargument war dafür. Indem du gesagt hast, na, ich möchte jetzt niemandem im Gesundheitswesen irgendwie zumuten, dass er mich noch von der Straße kratzt, geschweige denn mich jetzt irgendwo in ein Krankenhaus bewegen, weil ich irgendwo von der Straße gekratzt werden musste. Und das ist so ein Gedanke, den hatte ich im Sommer auch schon mehrfach. Also soll ich jetzt unbedingt Fahrrad fahren gehen? Vielleicht ist es auch falsches sich selber einschränken, aber konnte ich sehr gut nachvollziehen, den Gedanken.
Ja, klingt, ich weiß nicht, also ich werde, ich habe es selber gesagt, aber es fühlt sich so ein bisschen als Ausrede an, aber irgendwie ist ja auch was Wahres dran, ne? Es ist ja schon so, bei optimalen Bedingungen ein Sport mit einer gewissen Gefahr.
Ja.
Und jetzt bei diesem Wetter, klar, da nimmt die Gefahr auf jeden Fall zu. Und das ist einfach.
Ich finde es auch.
Will man das riskieren? Also ich weiß nicht, ich bin da auch skeptisch.
Ist das vernünftig oder feige? Andererseits würden dann Leute wie der Markus könnten ja größere Teile des Jahres nicht fahren, weil es einfach dunkel ist draußen und alles. Ist das für euch, ist das für dich oben auch ein Argument, mehr auf der, also jetzt in dieser dunklen Jahreszeit mehr auf der Rolle zu fahren und jetzt vielleicht in Zeiten von, oder in den Zeiten, das ist ja schon sehr lange diese Zeit, aber ist das auch für dich ein Argument, Markus? Also weil ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Nee, so weit denke ich da eigentlich nicht. Da ich davon ausgehe, dass ich möglichst immer von allein nach Hause komme. Ich finde die, man kann jetzt natürlich sagen, dass die 500, ich merke das ja selber jeden Früh, wenn ich fahre, dass ich da Geschwindigkeiten, Durchschnittsgeschwindigkeiten drauf habe, die ich vielleicht draußen nicht ganz erreiche. Und hast du gerade mal geguckt bei dir, du hast ja die mit einem Schnitt von N 30,9 gemacht, die 500. Mhm. Ist das richtig? Ja. Hätte man jetzt in der Realität draußen nicht gehabt. Nee. Man hätte also mehr Zeit dafür gebraucht. Aber ich weiß gar nicht, warum andere Leute sich darüber aufregen, dass andere, also dass du 500 Kilometer auf der Rolle machst. Also was gewinnen die, dass du das nicht tust oder tust, was verlieren die? Ich finde das total daneben, den anderen zu sagen, nee, hier, das sind ja, du hast da jetzt geschummelt oder
das ist nochmal
die, also das.
Ich glaube, das ist dieses, man versucht den Spirit von Festiv 500 irgendwie hochzuhalten, allerdings ist das, glaube ich, der falsche Ansatz, weil mittlerweile, vielleicht war es anfangs so, aber mittlerweile geht es definitiv nicht mehr darum, möglichst draußen zu fahren.
Also ich weiß genau, was du meinst, Markus. Also so nach dem Motto, dass die Leistung von anderen wertet ja meine, also ich mache das ja für mich. Und wenn jetzt jemand anders daneben die 500 Kilometer auf dem E-Bike fährt, dann ändert es ja nichts daran, wenn ich meine 500 Kilometer auf dem normalen Rad draußen fahre oder auf dem normalen Rad innen oder auf dem E-Bike, meinetwegen sogar noch auf dem Rollentrainer. Meine Leistung und mein Spaß an der Sache ist ja mein Spaß. Und
genau.
Da hatte ich auch, wann war das denn? Heute auch? Gestern? Keine, weiß ja gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ach so, ja, auch so eine typische kleine Twitter-Diskussion, die man da mitgelesen hat, so nach dem Motto, dass alle Gravel-Veranstaltungen oder alle Gravel-Dinger nur noch so Rennen sind und sowas, ja, dann denke ich mir auch, naja, also es ist ja immer die, also was man aus einer Veranstaltung macht und sei es aus dem Festival oder sei es aus einer Gravel-Veranstaltung, wenn das als Rennen registriert ist, sage ich gerne nochmal, mein letztes Rennen, das ich gefahren bin, bin ich überrundet worden und zwar vom vorletzten. Und das war mir egal, weil ich hatte einen Haufen Spaß dabei. Ne? Also ich Also man zieht ja selber aus etwas raus, aus solchen Sachen was raus. Also du ziehst für dich jetzt raus, dass du 500 Kilometer am Stück auf der Rolle gefahren bist, was ich finde ja auch mental eine ganz andere Belastung ist. Ne? Also es kommt ja eine mentale Geschichte noch dazu, die man draußen vielleicht nicht so hat, weil man andauernd was Neues sieht. Ich meine, du hast ja jetzt, du hast ja meine Serienempfehlungen Afterlife ignoriert, sonst wäre es dir auch deutlich einfacher gefallen. Aber das ist ja auch, das ist ja eine andere, das ist das gleiche anders irgendwie, finde ich. Und deswegen, ich bin da auch ein bisschen irritiert von.
Ich finde, man kann ja eine Meinung dazu haben, man kann sagen, ja, pass auf, ich will das irgendwie die 500 gern draußen machen, weil ich finde, für mich sind das dann 500 echte Kilometer. Kann man ja für sich entscheiden.
Ja.
Dafür muss ich da aber nicht den anderen irgendwie sagen, ja, Mann, aber du hast jetzt hier nicht die richtigen 500 gemacht und das sind ja hier Schummelkilometer. Also, da
hat ja keiner was von.
Nee, also.
Ja. Fand ich auch ein bisschen irritierend. Aber ist ja nicht, also ne, das kann ja jeder für sich selber sehen. Und genauso ich denk mir dann auch andersrum so, naja, kann ja jeder so sehen, wie er möchte. Ne? Also soll man ja ruhig. Ne? Aber weiter geht's. Also, ne, so, genauso habe ich gestern mich mit einem Arbeitskollegen kurz unterhalten, jetzt, wo wir beim Thema Swift sind, ne, tote Swift. Früher gab es da, also das ist jetzt, ihr seid beide, glaube ich, im Bilde, was es genau ist, ne? Für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht kennen. Es sind jetzt 8 Etappen, die jeweils für 3 oder 4 Tage freigeschalten sind, die man fahren kann. Jede dieser 8 Etappen wiederum dann in kurz, lang, mittel und nur für Damen. Sodass man am Ende des Tages entweder 8 Etappen gefahren sein kann oder 8 mal 3 = 24 Etappen gefahren sein kann, wie man lustig ist. Und dann dachte ich mir aber auch so, naja, also diese Etappen sind ja jede Stunde und ich kann mir jede Stunde zwischen allen dreien was aussuchen. Also jetzt diese 8 Etappen innerhalb dieser 4, 5 Wochen zusammenzukriegen, ist ja jetzt auch nicht so schwierig. Ne? Und da meinte auch ein Kollege zu mir, ja, früher war das noch viel härter und schwieriger. Und da habe ich dann gedacht, okay, ja, das ist jetzt nicht so die Riesenherausforderung. Andererseits, mein Gott, ich habe es am Ende, habe ich vielleicht von diesen 24 Dingern 20 geschafft oder habe 15 geschafft oder auch nur 8. Aber das ändert ja nichts an dem, und ob da jemand anders mehr schafft, weil er an einer anderen Zeitzone, gibt ja noch diese ewige Diskussion, Entschuldigung, wenn ich nochmal zurückbiege. Die in Australien haben das ja mit dieser Festival 500 ja auch viel einfacher, ne? Die haben ja schönes Wetter. Ist ja auch so eine ewige Diskussion immer, ne? Kann ja auch keiner was dafür, dass der auf der Südhalbkugel lebt.
Ja.
Naja. Und da kam es dann dazu, so nach dem Motto, Tour de Swift war früher auch anstrengender. Früher war das schwerer. Ja, kann ich auch nichts für, dass ich das jetzt war. Also,
was. Und jetzt mal ganz, ganz ernsthaft, also du sitzt 15, also insgesamt ja mit Pause 17, 48 Stunden, 17 und 48 Minuten auf der Rolle, bist dabei. Also, und dann sozusagen, ich weiß gar nicht, warum man darauf kommt, dann noch irgendwie an der Realität zu zweifeln, einfach zu sagen, Mensch, das ist eine krasse Leistung. Also Respekt.
Ich sage nicht Respekt, ich sage
was. Bist mir irgendwie.
Ich sage völlig geisteskrank. Also nee, geisteskrank ist eine Krankheit. Völlig, völlig irre, völlig Mischugge. Mischugge ist, glaube ich, ein schönes Wort dafür.
Und ich meine, man kann natürlich eine eigene Position haben, die kann man für sich haben und sich vertreten, will ich niemanden in Abrede stellen. Und gleichzeitig ist es ja aber so, dass die Entwicklung weitergeht.
Ja.
Grundsätzlich, also bei Gangschaltung, elektronische Schaltungen, Scheibenbremsen, was sind das für Diskussionen gewesen? Ich habe immer noch keine Scheibenbremse an meinem Rennrad.
Ich auch nicht.
Kann man das nicht nachrüsten?
Ja, kannst du. Muss halt
also nur, Scheibenbremsen, der fährt kein echtes Rennrad. Also das nur die ohne Scheiben, die noch mit, also nur echtes Rennrad fahren.
Stempelbremse.
Ist alles andere sind Schmu-Rennradfahrer.
Ja.
Es gibt ja Swift auch mittlerweile, also in anderen Bereichen, im Fußballbereich ist ja E-Sport schon lange ein größeres Thema. Und das, ich glaube, gibt es nicht deutsche Meisterschaften auf Swift mittlerweile vom BDI?
Ich glaube auch, aber dieses Kompetitive ist ja sowieso grundsätzlich nicht so meins, deswegen muss ich da ein bisschen, den Ball weitergeben, den elektronischen Fußball. Das kann ich nicht sagen. Aber kann ich mir gut vorstellen. Aber es gibt doch auch so Weltmeisterschaften jetzt dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal und so, ne? Warum nicht? Also ich
Ach genau, es gibt vom BDI, also von eine offizielle deutsche Mannschaft vom BDI,
BDR,
bei den Weltmeisterschaften teilnimmt. Genau, so ist es.
Ja, ist doch schön. Also, weißt du, genau. bevor die Jugendlichen sich Crack spritzen, sollen sie meinetwegen E-Fahrrad fahren. Das ist, also, ich kann dem auch nichts Negatives abgewinnen. Also, ich habe ja auch lange gebraucht, bis ich auf der Rolle angekommen bin, ne? Aber selbst dann kann ich ja sagen, okay, ne, es ist nicht meins, aber sollen die anderen ruhig, dann machen wir es schon. Aber
ja, ich habe ja auch lange gebraucht, bis ich das mit der Rolle akzeptiert habe, dass es da so eine Parallelwelt gibt und die auch gar nicht mal so schlecht ist. Ich bin beispielsweise heute Mittag, bin ich eine Runde draußen gefahren, meine zweite Ausfahrt dieses Jahr.
Also warte mal, dann darf ich noch ganz kurz, weil da möchte ich gleich ansetzen, dann machen wir an der Festival 500 Punkte zu an der Stelle und würde einfach sagen, erstmal Gratulation auch, ne, das kann man auch sagen.
Glückwunsch.
Also, ja.
Slow clap.
Ich, warte Markus, nicht so früh klatschen, ich schicke dir nachher den Link von dem Typen, der das in 12 Stunden gemacht hat.
Das ist ein Schieber.
Egal wie viele Stunden man dafür braucht, ich finde es einfach eine mentale Geschichte, eine mentale Leistung auch. Und dann egal. Also, weißt du, wenn du länger unterwegs bist, dann muss ja noch, geht's ja noch mehr auf die Birne. Also,
nochmal ganz kurz zu dir. Also, hast du nebenbei was geguckt oder hast du wirklich nur auf Swift geschaut?
Nee, ich habe diverse Filme, die ich auf meiner Bucketlist hatte, geguckt. James Bond, Dune, also all die langen Schinken. Und, wie heißt der eine hier? Tenet. Das ist ja hier dieser, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Naja, ziemlich abgefahrener Film, weil der rückwärts läuft, von der Handlung her. Und auch von den Szenen. Ja, und
deswegen
sowas.
Ist der Name des Films auch von vorne und hinten gleich?
Ja, das könnte eine Analogie sein, ja. Ja, mit sowas habe ich mich halt beschäftigt. Aber selbst das wurde ja irgendwann dann auch ich weiß nicht, dann, also so nach 10 Stunden hast du auch irgendwie keinen Bock mehr, dir irgendwas anzugucken. Und dann bin ich auf Podcasts umgeschwenkt und ja, halt sowas.
Warst du zu keinem Zeitpunkt müde?
Also, das ging.
Müdigkeitsgefühl ist nicht so deins, ne?
Es kommt drauf an, ich kann das ja ziemlich genau steuern, indem ich einfach so ganz sachte Koffein nachschiebe. Und da reicht es schon irgendwie eine Cola zwischendurch und dann ist das schon wieder vorbei mit den Pennen.
Ja, wir Kaffeetrinker kriegen das, glaube ich, nicht mehr in unseren. Nee. Nicht mehr hin. Wir sind kaputt.
Ihn wird bei mir gar nicht.
Kaputt koffeiniert.
Ja, nee, das ist ja ist schon ganz gut so. Nee, aber was ich gerade noch sagen wollte, also ich bin heute eine Runde draußen gefahren. Es war super glatt, obwohl es schon mittags war. Und es hat wirklich keinen Spaß gemacht, weil ich die ganze Zeit Schiss hatte, du legst dich hier gleich irgendwie auf dem Bad. Es war jetzt auch nur eine kurze Runde, so 30 Kilometer. Dann bin ich vorhin noch mal drin eine Runde gefahren und das hat echt viel mehr Spaß gemacht. Also es war jetzt auch eine Gruppenfahrt mit anderen zusammen, dann noch mit hier Discord-Channel parallel auf, also Audio-Chat von Methodisch Inkorrekt. Und also diese Welt, das muss man einfach jetzt mal so annehmen für alle, die das noch ablehnen. Es existiert da eine Parallelwelt und die kann echt besser sein.
Es gibt einen besseren Platz draußen. Wobei ich, das Stadt nicht geräumt, ich muss mal auch dazu sagen, deswegen habe ich diesen Kapitelmark jetzt hier an der Stelle auch dringend gesetzt. Ich war ja am Wochenende in Essen, das ist ja auch eine Katastrophe, da ist ja alles katastrophal. Also da ist ja wirklich nichts, also an Essen gibt es nichts. Es gab mal von der Andrea Diener, die hat einen Artikel geschrieben über dieses komische, dieses Schwimmbad, wie heißt das da, dass da diesem Cargo-Lifter gemacht wurde, so ein Tropical Island oder irgendwie so ein Ding, keine Ahnung. Die hat geschrieben, an diesem Ort gibt es keine Liebe und ich glaube, in Essen gibt es auch keine Liebe. Jetzt mal von persönlichen
Dingen. So schlimm.
In Essen gibt es noch nicht mal ein funktionierendes GPS-Signal. Ich habe mich dreimal verfahren, weil das GPS-Signal nicht ankam. Und meine Theorie ist jetzt auch, die ich aufstelle, dass du deine Tachos immer nur so schnell wechselst, weil die nicht richtig funktionieren, weil du in Essen wohnst. Wenn du in einer normalen mitteleuropäischen Stadt wohnen würdest, wo das GPS-Signal einigermaßen zuverlässig wäre, dann wäre das Problem nicht vorhanden.
Dann hätte ich noch den Garmin Edge 800.
500. Den Garmin 500 und ohne Edge. Also das war wirklich, also ich habe mir aufgeschrieben oder ich habe so mir dreimal gesagt, du musst daran denken zu erwähnen, dass es in Essen kein vernünftiges GPS-Signal gibt. Das war erschreckend.
Das Problem hatte ich noch nie. Interessant.
Ja, das nimmst du nicht mehr wahr. Du bist ja da quasi aufgewachsen.
Du kennst gar kein gutes GPS-Signal.
Genau, du kennst das gar nicht. Das ist doch nicht schlimm. Das ist jetzt auch, deswegen bist du ja auch so glücklich auf der Rolle, weil da brauchst du kein GPS.
Oder hattet ihr eure Karnevalsmützen auf, als ihr hier in Essen wart?
Nein, wir hatten keine Mützen. Also meine Tochter hatte eine Mütze auf, ja, aber keine Karnevalsmützen. Sie war auch nicht als Funke-Mariechen verkleidet, als sie beim Zollverein Schlittschuhlaufen war. Es war ich war erschrocken von den GPS-Signalen. Und Tankstellen gibt es bei euch auch nicht, ne? Also mehr Trinkhallen als Tankstellen, habe ich gesehen.
Ja, aber gut, das eine ist ein bisschen wichtiger, ja, ne? Das,
ja, da wird an der Trinkhalle getankt.
Genau.
Genau. Ja, das wollte ich nur werden. Das ist ein Essen, das ist ein Signal. Wie kam jetzt auf Essen? Ja, aber das da und auch Verfahren, also so Verkehrsleitungen, also im Sinne von den Verkehr zu leiten in die eine oder andere Richtung. Ich musste dreimal wirklich auf der Straße anhalten, um doch noch rechts schnell abzubiegen, was auch an dem schlechten GPS-Signal sinkt, weil das Navigationssystem mich fehlgeleitet hat. Also es war wirklich...
Ja, wahrscheinlich führen alle Schilder in Essen immer nur raus und nicht rein. Also
ja, ja, aber ich wollte ja rein, weißt du, ich musste ja zu einem bestimmten Ort und alles, das Auto schrie immer nach rechts weg, fahr weg von hier, aber...
Vielleicht hättest du einfach langsamer fahren sollen.
Na, da kann ich dir die Telefonnummern von diversen Arbeitskollegen geben, ja, die sich hinterher beschwert haben über meinen Fahrstil, ich wäre zu langsam, wo ich dann nur argumentiert habe, das war eine Ausflugsfahrt, ne? Da fährt man halt langsam. Nee. Also, das ist sehr, sehr katastrophal Essen. Sehr, sehr, sehr. Ja, und es geht mehr rauf und runter, als ich gedacht habe. Ich dachte nicht, dass in Essen so rauf und runter geht. Aber wahrscheinlich müssen die den Schutt irgendwo hinschmeißen, also vielleicht deswegen.
Ja, das ist ja auch alles hier hier gibt es ja überall noch Schächte unter der Erde, das ist alles unterbuddelt hier.
Das wird auch irgendwann zusammenkrachen und dann...
Genau, von daher...
Alle verloren.
Aber es ist tatsächlich so, hier gibt es diverse unterirdische Pumpen, ich weiß nicht wie viele, es sind ein paar. Und wenn die nicht ständig in Betrieb wären, dann hätten wir hier ein Problem. Ja, aber das nur am Rande.
Dann hoffen wir mal, dass nicht irgendjemand dann nach einem GPS-Signal dann später euch suchen muss oder so, weil dann ist alles vorbei.
Jo. Aber diese Schächte können euch sogar noch helfen, wenn man so über das Thema Klimawandel nachdenkt und Überflutungen. Und jetzt,
ja.
Ist das Singapur? Nee.
Ach so.
Ich weiß, was du meinst.
Großstadt. Die haben ja unterirdisch so riesige... Speicher.
Ich glaube, in Tokio gibt's das.
Das ist Tokio?
Ich meine, ich hätte das mal in Tokio gehört.
Und quasi, wenn irgendwie die Taifuns da irgendwie durchjagen mit viel Regen und dass die Stadt nicht überflutet wird, haben die quasi unterirdisch ganz viel so Tunnel und riesige Hallen, unterirdisch riesige Hallen gebaut, einfach nur um das Regenwasser darin zu sammeln, wenn es zu schnell runterkommt. Da kann Essen quasi noch eine Überlebenschance sein.
Ja.
Stell dir mal vor, alles ist platt und nur noch Essen ist da.
Und ich meine, das Geile ist, dadurch, dass er kein GPS-Signal hat, findet ja niemand hin. Also ihr Essener werdet überleben.
Wie Biosphäre 3. Essen überlebt.
Ja, genau.
Und was wenn ich euch jetzt sage, dass es in Bochum, ist ja Nachbarstadt, ein Bermuda-Dreieck gibt.
Ein Bermuda-Dreieck? Was ist denn da verschwunden? Deine Träume oder was?
Wenn du zu viel trinkst, dann verschwindest du selber da.
Ist das so?
So ein Kneipenviertel ist das.
Ja, es gibt es in Köln auch. Das Bermuda-Dreieck, aber da möchte ich nicht offiziell drüber reden, was da alles schon verschwunden ist. Das war Bermuda-Dreieck Köln. Aber das mit den Unterirdischen, das wusste ich auch noch nicht. Also, dass das so wie Art Auffangbecken dann ist, ja, dass das alles so geordnet ablaufen kann.
Ja, Tokio. Ich habe richtig getippt.
Ja. Genau. Ich habe da mal eine Dokumentation gesehen, das war echt krass, was sie da hingezimmert haben.
Ja,
genau.
Oh, aber
ich meine, schön ist ja, ich dachte ja unterwegs, als ihr euch jetzt unterhalten habt, dachte ich so, am Ende des Gesprächs kommt noch raus, dass du überhaupt nicht in Essen warst.
Doch, das war ich definitiv.
Oder im falschen Essen, aber doch.
Nee, das war schon das richtige Essen. Wir sind auch bewusst dahin gefahren. Also es war bewusst eine Entscheidung, wir fahren nach Essen, weil es dort wir mussten und wollten auf jeden Fall nach Essen und das war dann auch gut
so. Das geht den meisten so.
Ja, ich weiß nicht, möchte ich jetzt nicht unbedingt teilen, diese Einschätzung, aber es war jedenfalls ganz nett dort, also das kann man nicht anders sagen. Jedenfalls das, was es uns versprochen hatte, hat es gehalten und das ist ja immer das Wichtigste. Machen wir einfach den Punkt an der Stelle weiter. Araru-Gebiet. Ara, das ist, ich glaube, das eine von den A's steht für Audax, da bin ich mir relativ sicher. Das zweite R steht wahrscheinlich für Radfahren oder so ähnlich und das andere weiß ich nicht. Klär mich auf, was für Ara-Ruhrgebiet steht.
Keine Ahnung, ich dachte, du erklärst mir das.
Ach so, du hast es doch hier reingeschrieben.
Nee, sorry, ich wollte mich nur rausreden. Nee, ich habe keine Ahnung, wofür ARA steht. Es hat irgendwas mit Brevetfahren zu tun. Und ja. ARA-Ruhrgebiet ist jetzt neu. Also es ist halt, die veranstalten halt Brevets mit Startort in Essen oder Dortmund. Und oder Dortmund. Und ja, ist für alle, die hier ansässig sind im Ruhrgebiet und mal so ein Brevet probieren wollen, fängt bei 200 Kilometern an und hört bei 600 auf, ist das auf jeden Fall interessant, wegen kurzer Anfahrwege. Mhm, und ja, die Strecken kann man sich angucken, wir verlinken das ja.
Ja.
Wobei, ich glaube, die haben auf ihrer Webseite noch gar nicht die Strecken genau benannt. Da muss man
die Termine, einen
weiteren Link folgen.
Genau, die Termine für 2024 findet ihr unter Audax, Startort Ruhrgebiet, eigene Homepage und ist in Arbeit, wird also noch kommen.
Ja, genau.
7. Mai, 14. Mai, 22. Juli, 25. Juni. Ich würde den Juli, wenn ich ehrlich, also ich würde es anders sortieren, ich würde es der Reihe nach sortieren und nicht zwischendurch umgekehrt. Aber ja, was soll's. Also,
ja, das könnte einige verwirren, ja.
Aber es ist die Reihenfolge 200, 300, 400, 600, also das Traditionelle. Ja, also ich finde ja grundsätzlich alles, was ich da so, wenn Leute sich engagieren, ist ja grundsätzlich erstmal positiv, wenn sie sich nicht für die falsche Sache engagieren. Aber schön, und das war aber auch NRW, ich habe das immer so eher so Richtung Wuppertal, da gab's nicht auch so ein Verband oder so etwas in der Richtung?
Ja, das ist Bergisches Land, nennt sich das. Und die haben sehr oft Startort in Wuppertal. Mhm. Oder in, warte mal, Köln-Troisdorf? Oder wie
Troisdorf. Wir hatten Troisdorf, das doch schon. Mann. Troisdorf, das rheinische Dehnungs-I, genauso wie Grevenbroich und nicht Grevenbroich.
Gott, das ist doch kein normaler Mensch.
Nee, ach, natürlich nicht.
Ja, nee, also da gibt es schon einige. Also genau, Bergisches Land, hier Ruhrgebiet und Achermünster gab es auch mal, gibt es leider nicht mehr. Das war auch immer sehr schön. Und dann am Niederrhein gibt es auch noch ein paar. Mhm. Und ja, mal ganz abgesehen davon, was hier bei mir in der Gegend oder ist, im Ostdeutschland, Dresden und Ostfalen, also ist über das ganze Bundesgebiet verteilt.
Aber ich finde nirgendwo die genaue Definition, wofür ARA steht. Also,
puh, ja.
Audax Randonneurs Allemagne.
Ah, was Französisches. Ja, das macht Sinn.
Ne? Also, war man mit Audax und Rad. Also, Audax war schon. Eins von drei Worten war jedenfalls richtig. Wir verlinken das an der Stelle. Also, wenn ihr aus dem Ruhrgebiet kommt und noch Langstrecke, sprich 2, 3, 4, 600 Kilometer sucht, ist das wohl die richtigste Anlaufstelle. Wobei sie auch einmal von Trier zurückfahren, wenn ich das richtig sehe. Also, den 600er.
Ja, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich meine, die Strecke wäre dann von Dortmund oder Essen bis nach Trier und wieder zurück.
Mhm. Durch den Westerwald, Bergstadt, wo wir in Wuppertal auf Friedrich Engels unsere Grüße ausrichten, zurück nach, doch, von Essen nach Trier und zurück.
Hm. Genau.
Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie weit Trier entfernt ist, insofern passt das schon alles. Ah, hier gibt es auch schon
eine kleine Weinprobe in Trier und dann geht es ja zurück.
Boah, nee, also könnte ich ja nicht. Also du bist ja auch immer noch begeistert von dieser Euroregio-Weinprobe, die du dieses Jahr auch verpasst hast.
Aber ja.
Nee. Das Das wäre ja nichts für mich. Also ARA Ruhrgebiet. Wer aus dem Ruhrgebiet kommt, lange Strecken fahren möchte, möge sie einmal auf den Link bei uns klicken, dann könnt ihr euch da ein bisschen mehr informieren. Und mehr ist immer, mehr Strecke immer gut, mehr engagierte Menschen auch immer gut. Machen wir doch vielleicht mal, wir haben diverse Eseleien diesmal mit dabei in der Sendung. Also Fehler, Dummheiten, die wir begangen haben. Fang du doch mal an. Erste Fahrt in 2022. Was ist da passiert?
Ich habe mein Rad gepackt, habe neue Mäntel draufgezogen.
Panaracer?
Vorher. Wie heißen die nochmal?
Panaracer.
Panaracer Gravel King, genau. Das sind so gibt es auch in der Slicks-Variante. 35er Breite und einer schicken Farbe, nämlich so ein Lila. Und quasi 10 Walls in so einem braunen Also die Seitenwände waren so braun. Also ich fand, das sah sehr schick aus.
Also eigentlich hast du damit dein Rad dann direkt zur kompletten Rummelbude verwandelt.
Ja. 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 Lass uns da nicht weiter drüber reden. Ja. Ja, auf jeden Fall dann losgefahren und nach 4,2 Kilometern schon Platten gehabt, weil da irgendwo so ein kleines, winziges Stück Glas lag und das hat dann gereicht, um nicht einfach nur ein Loch, sondern einen richtigen Cut in den Reifen reinzumachen. Hm. Und dann war Feierabend. Dann war die Fahrt schon vorbei.
Tubeless oder non-tubeless?
Ja, habe ich die Felge, also die Felge, die ist nicht tubeless fertig. Ich habe dann hier von Schwalbe, da gibt's ja dieses Band, dieses Felgenband, um das Rad tubeless fähig zu machen. Mhm. Angeklebt und der Mantel ist auch tubeless fähig. Ich habe es aber dann trotzdem nicht hingekriegt, mit meiner normalen Ständerluftpumpe oder hier mit den Tire Booster von Schwalbe ordentlich Druck drauf zu bekommen, dass der Mantel in die Felge, also das ist mir irgendwie nicht gelungen. Deswegen musste ich dann doch einen Schlauch einziehen. Aber selbst wenn das jetzt tubeless gewesen wäre, das hätte auch nichts genutzt, weil das war ja wirklich ein Cut, so 5 mm lang. Und da hätte auch nicht tubeless geholfen.
Okay. Ja, da war die Fahrt beendet. Glückwunsch.
Da war die Fahrt zu Ende, genau. So viel zur ersten Ausfahrt.
Applaus.
Ja. Danke. Indoor wäre das nicht passiert.
Genau.
Den Reifen hast du noch direkt verschenkt. Kilometern. Den Reifen hast du auch direkt verschenkt.
Ja, genau. Die habe ich dann über Twitter verschenkt. Also hat sich dann noch jemand gefunden, der die dankend genommen hat. Ich meine, wenn man einen Schlauch anzieht und vielleicht von innen den Reifen so ein bisschen flickt, da gibt es ja auch so. Ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann einfach einen Geldschein innen reinlegen oder ähnliches, ne?
So ein Mantel. Wenn er nicht ganz so breit ist, also je nachdem, wie der Cut geformt ist, kann man das auch einfach mit Sekundenkleber zukleben. Das ist auch schon ein altes. Ist mir aber auch in einem Tubeless-Setup schon mal passiert mit Rennradreifen. Also, dass ich mir wirklich, und ich würde fast behaupten, in einer ähnlichen langen, nach einer ähnlich langen Distanz, dass ich mir auch einen Cut seitlich so reingefahren habe und da war dann auch nichts mehr, die Dichtmilch nicht abgedichtet und nichts, dann auch wieder, wie du schon eben das andere Modell beschrieben hast, Geldschein von innen rein, Schlauch eingezogen, ganz vorsichtig nach Hause gerollt und dann war es das. Ja.
Ja.
Glückwunsch. Also waren teure 4,2 Kilometer, ne, wenn du den Reifen betrachtest.
Ja, genau. Aber ich hoffe, dass diejenige, die jetzt die Mäntel hat, mehr Glück hat mit den Mänteln.
Ich kenne jemanden, der ist auch mit so bunten Panaracern schon lange unterwegs und damit eigentlich ganz glücklich. Also ich würde es jetzt nicht auf die bunten Reifen schieben. Und ich bin mit meinen Panaracern eigentlich auch ganz okay unterwegs gewesen, die jetzt durch andere ersetzt wurden, aber jetzt auch nicht, weil die einen schlecht waren, sondern einfach aus Neugierde was anderes auszuprobieren.
Ja, dann lag es wieder an meinem Fahrstil.
Ja, ich glaube auch. Also, oder du musstest wahrscheinlich deine Richtung kurzfristig ändern, weil das GPS-Signal so schwach war und bist dann einfach irgendwie so seitlich auf den Bordstein geklappt und möchtest das jetzt nicht zugeben. Das ist es auch. Es ist aber in Ordnung. Du kannst hier darüber sprechen.
Ja, das kann natürlich auch sein. Was noch dazu kommt, ich habe das
Rad Essener. Du bist an so einer Essener Trinkhalle vorbeigefahren.
Ja, genau.
Und da lagen,
Scherben davor. Ja. Okay, da muss man tatsächlich großen Bogen drum machen.
Ja.
Und das Rad am besten anheben, wenn das nicht möglich ist.
Ultimate Bunny Hop. Was wolltest du sagen?
Aber beim Abstellen des Rads bin ich noch durch Hundescheiße gefahren und habe auch noch reingefasst. Frag mich nicht, warum.
Warum?
Das fand ich auch ziemlich ätzend. Ja. Scheiße. Also das war dann noch so das i-Tüpfelchen, ne?
Ja.
Die Piemont-Kirsche.
Aber dann wird das Jahr bestimmt toll. Also weißt du, wenn es so schon anfängt, dann kann es ja nur fantastisch werden.
Ja, ich hatte ja heute meine zweite Fahrt draußen, wie gesagt, bei äußerst glatten Verhältnissen. Und das wäre es noch gewesen, wenn ich mich so richtig auf den Bart gelegt hätte. Dann hätte ich das mit den Outdoor-Fahren erstmal freiwillig für länger ausgesetzt.
Ach nein. Also ich im Moment liebe ich das Indoor-Fahren ja auch sehr, aber ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass, also ich freue mich jetzt auch, wenn es ein bisschen wärmer wird, wieder rauszufahren. Also da bin ich ganz sicher, dass das dass das wieder laufen wird. Übrigens, ich habe eine Übersicht gesehen, die Termine 2022, und das ist wirklich so, da, warte mal, da muss irgendwo ein Fehler sein, 22.7., ah, na egal, dass Rheinland, ehemalig Köln, da wirklich nicht mehr auftaucht bei den Aras, also Aras Deutschlands.
Cool. Ja, die haben sich da irgendwie zusammengeschlossen zu Ara Bergisches Land.
Ah, okay, okay.
Ich glaube, da ist einer der Organisatoren, der hat da irgendwie keine Zeit mehr. Irgendwie sowas ist das.
Okay, aber Bergisches Land und Köln zusammen macht eine Veranstaltung, zwei Veranstaltungen dieses Jahr, da ist auch nicht so viel. Naja, egal. Nee. Ja, leider. Okay. Das war der erste Marvin des Monats. Es sollen noch weitere folgen. Bist du schon draußen unter gewesen dieses Jahr, Markus?
Na, ich hatte nicht mein Rennrad, sondern mein altes Cyclocross hatte ich ja mit in Deutschland, als ich über Weihnachten und Neujahr in Deutschland war. Und da habe ich dann am 1. und 2. bin ich noch gefahren, genau. Ich glaube am 1. oder am 2. auch, weiß ich gar nicht genau, muss ich mal auf Strava gucken. Aber da bin ich quasi schon draußen unterwegs gewesen.
Okay.
War eigentlich schön, mal wieder draußen unterwegs zu sein. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und jetzt gucke ich gerade nochmal, ja. Genau, ich bin zweimal, am 1. und am 2. bin ich unterwegs gewesen in Deutschland. War eigentlich ganz cool. Ich hatte recht hohe Temperaturschwankungen. Also ich war teilweise bei minus 9 Grad unterwegs in den ersten Tagen. Noch um Weihnachten rum und dann ging es ja irgendwie auf plus 10, 12, 13 Grad hoch. Und ich hatte aber aus Norwegen gar nicht so viel Sachen für so wärmere Temperaturen mitgenommen.
Ja, klar.
Und weil ich dachte, Winter, es ist halt kalt. Und genau. Aber so wettertechnisch alles gehabt, Regen, viel Wind, kalt. Was mir aber aufgefallen ist, was du jetzt auch sagst, in Essen sagst du, das ist so glatt. Und das ist auch so eine Problematik hier bei mir an der Küste halt. Das ist einfach um die 0 Grad und es ist einfach ständig, ja, recht glatt. Und gerade auf den Radwegen und so, wenn dann so die Luftfeuchtigkeit auch gefriert. Und das hatte ich aber bei meinen Eltern quasi gar nicht. Und das lag aber vielleicht auch daran, dass es erstens keine Stadt war. Und damit fährst du ja quasi, es gibt ja wenig Radwege, du fährst ja eigentlich immer auf der Straße. Und dadurch ist es dann auch nicht so glatt, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich da irgendwie unsicher gefühlt habe in der Zeit. Genau, aber es war schön. Und ich muss auch sagen, ich habe sogar angefangen mit dem Gedanken zu spielen, mit dem Cyclocross kann ich, also vielleicht London, Edinburgh, London zu fahren.
Okay.
Weil mir das von der Geometrie her ganz gut gefällt. Also es ist nicht ganz so aggressiv, wie das mein Bianchi ist, mein Rennrad. Das ist halt einfach, ja, ist schon ganz schön aggressive Sitzhaltung und da macht sich das Cyclocross doch ein ganzes Stück komfortabler.
Da machen aber sich auch Packtaschen besser dran.
Ja, vorne, nee, vorne so eine Rolle.
Oh, nix.
Aber du weißt ja, was passiert, wenn man seinen Bianchi verschmäht, beziehungsweise nicht mehr so hegt und pflegt oder liebt, ne?
Ja.
Also nicht das
verkauft.
Ja, oh, dann. Nee, das würde ja, das würde, glaube ich, niemals passieren. Aber wenn du es nicht ausreichend liebst oder Liebe schenkst, ne, dann wird das auch nach hinten, kann das auch nach hinten losgehen. Bist du denn den Crosser dann wie auch längere Strecken schon gefahren mal oder ist das jetzt sozusagen die nächste Feuertaufe, ob das eine Option wäre?
Was ist, nee, längere Strecken, ich fahre jetzt nicht so viel längere Strecken als Vorbereitung. Also es ist einfach.
Nee, also mit längeren Strecken meine ich ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 500 Kilometer, aber den Crosser mal zumindest so einen 200er oder so auszuführen, um mal zu gucken, ob sich das nicht nur kurzfristig gut anfühlt, sondern auch längerfristig, das wäre, glaube ich, etwas, was ich schon dann mal drüber nachdenken
würde. Ja, wobei ich habe auch ich weiß gar nicht, ob ich habe 200, habe ich sogar mal als Vorbereitung gemacht, oder?
Meine ich aber auch, das meine ich
aber mit. Aber viel mehr nicht. Es ist für mich so eine Geschichte, ich mache eigentlich nicht diese Langgeschichten als Vorbereitung. Ist einfach eine mentale Geschichte. Ich will gerne reingehen mit so einer gewissen, mit so einem gewissen Hunger auf Langstrecke. Und wenn du quasi, und das, also, also wisst ihr ja selber, wenn du vielleicht lange Strecken schon mal machst, 3, 4, 5, 6, 700 Kilometer, und die wären vielleicht nicht so toll, wie man sich das vorstellt, dann hat man ja auch da quasi mit einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Niederlage, oder das muss man erstmal verdauen, verarbeiten. Und wenn das aber die Vorbereitung auf eine noch längere Distanz ist, kann das natürlich auch die noch, also die Ängste und die Befürchtungen zu der noch längeren Distanz verstärken. Und da hat jeder seine eigene Strategie. Manche sagen, ich brauche das, muss mich da langsam rantasten und Sicherheit gewinnen. Ich mag das eher, dass ich dann vielleicht so diesen Hunger darauf habe, auf die Langstrecke. Von daher, also ich werde das sicherlich mal testen, mal irgendwie 100 machen und so, aber ich fand es jetzt einfach.
Ich meine es aus deswegen oder oft oder öfter mal 100, ne, wenn man 100 schon, nur um zu gucken, ob das Rad jetzt auch für dich wirklich für die längeren Strecken, für eine höhere Geschwindigkeit taugt.
Ja, also was mich am meisten eigentlich noch stört, ist, dass da eine mechanische Schaltung dran ist. Und,
erinnere ich noch eingeschränkte Bewegungsfähigkeit oder
ja. Und also das nicht bewegen konnte. Und jetzt, ich fahre ja nun quasi schon viele Jahre nur noch elektronisch und sich dann wieder auf diese mechanische umzustellen, merkst du schon, wie du da drücken musst. Ist schon was anderes. Und von da, das ist so, wo ich so mal dachte, müsste ich das vielleicht nochmal upgraden? Will ich das?
Markus, hast du eigentlich schon mal über einen Auflieger nachgedacht? Das könnte ja deine Hände auch entlasten.
Genau, also das wäre auch so eine Geschichte, die ich ausprobieren will. Und da wäre es aber eben auch, dass eben auf dem Cyclocross, ich habe einfach eine starke Überhöhung vom Sattel und auf meinem Rennrad. Und ich merke das ja, wenn ich auf, ich habe ja noch so eine Zeitfahrmaschine, und wenn ich auf der drauf liege, dass ich so lange kannst du da nicht drauf liegen. Und deswegen denke ich, dass auf dem Rennrad, das ist zwar als Entlastung gut, keine Frage, aber ich denke, dass die Sitzhaltung tendenziell, muss mal gucken, ob ich da dieses Jahr nochmal reinkomme, aber dass das mir momentan ein bisschen zu aggressiv ist. Und gerade mit dem Auflieger habe ich auch gedacht, ist das entspannter. Also ich fahre zum Beispiel schon auch gerne mal einfach mal so zwischendurch mal 10 Kilometer, wenn es flach ist oder so, einfach mal so mit einem, wenn du so die Ellenbogen einfach auflegst. Mhm. Ja. Und da merke ich schon einen Unterschied zwischen, oder habe ich jetzt auch gemerkt, dass es eben auf diesem Cyclocross deutlich entspannter ist, sich da so auf den Lenker zu legen mit den Ellenbogen, was man eigentlich nicht mehr darf. Also du musst ja immer Kontakt mit dem Lenker haben, mit den Händen.
Du kannst einen kleinen Finger auf den STI machen.
Ich weiß, aber ja. Aber genau, aber ich finde eigentlich so diese Haltung, einfach so sich da entspannt draufzulegen oder die Ellenbogen so abzustützen, Hände zum Gebet zu falten und dann einfach mal ein bisschen zu treten. Das war eine ganz entspannte Position auf dem Cyclocross, und ich mache das auf dem Rennrad auch, aber ich merke, das ist dann schon, liegst du deutlich tiefer und...
Ja, geheim.
Ja, aber
Tipp, den wir beide jetzt an der Stelle, glaube ich, uns durch den Sinn geht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das geheimnisvolle Stichwort ist Riser.
Genau. Das sind quasi Spacer für einen Auflieger.
Ja.
Also damit hebst du den Auflieger an. Und dann hast du halt auch wieder eine viel entspanntere Sitzposition.
Also bei mir ist, ich würde nicht behaupten, also ich schicke dir später mal ein Bild, ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt eine extreme Überhöhung habe, aber der Sattel ist bei mir auch schon ein bisschen was über dem Lenker. Und ich habe auch im Moment einen Zeitfahraufsatz, also so einen Auflieger montiert, einfach weil ich auf der Rolle, weil ich da einfach mich dann auch gerne mal bei irgendwie, keine Ahnung, bei einer Einheit von anderthalb Stunden mal so zwischendurch für ein paar Minuten da reinlege. Und wenn du diese Riser da einbaust, also dann nimmst du dir zwar ein bisschen Aerodynamik, aber gibst dir mehr Komfort. Und ich habe es mit 30 mm Risern probiert, also quasi, dass der Auflieger nicht direkt auf dem Lenker sitzt, sondern 30 mm da hoch. Und dachte mir, okay, ne, das ist schon in Ordnung, aber habe dann einfach es auch nochmal mit einem 60 mm Riser versucht, also 60 mm hoch. Und das ist dann auch nochmal ein deutlicher Unterschied gewesen. Also so, dass jetzt quasi der Auflieger so ich behaupte jetzt mal fast auf Höhe des Sattels, wenn nicht sogar ein bisschen, also ich schicke dir gleich mal ein Foto, sodass das vielleicht auch nochmal dann die Lösung ist, ne? Dass du bequemer im Auflieger liegst und deswegen längere Strecken. Also am Ende musst du es selber für dich rausfinden, ne? Aber ich glaube, da haben wir beide, glaube ich, Herr Timmer, die Erfahrung gemacht einfach. Und war das nicht Jonas Deichmann, der gesagt hat, egal wie hoch der Auflieger ist und wenn es, mach drauf, was dir passt, Hauptsache, egal wie hoch es wird am Ende, Hauptsache, du liegst da drin bequem.
Ja, genau, er hat halt darauf angespielt, dass viele das nicht machen würden mit den Risern, weil es zerstört natürlich so ein bisschen die Optik, es sieht nicht mehr so sportlich aus. Und das ist dann halt ja in dem Fall so ein bisschen falscher Stolz, den man da hat, weil das Ding ist halt nur dafür da, dass man länger fahren kann und bequeme Haltung einnimmt. Das hat dann nichts mehr damit zu tun, möglichst ergonomisch aerodynamisch da zu sitzen. Sondern ja, das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Also man soll ja ergonomischer sitzen.
Ergonomie statt Aerodynamik.
Ja, genau. Und deswegen keine falsche Bescheidenheit. So viele Weiser, also nicht so viele, sondern so hoch, wie es irgendwie geht, da drauf packen. Ich habe gerade mal ein Bild geschickt. Da könnt ihr das sehen. Ja. Es ist auch schon
das weiß nicht, halt
13.
Wie viel hast du?
Ja, ich glaube, das sind 3 Zentimeter Reiser.
Ja. Ich muss mich mal ein bisschen mit der Geometrie beschäftigen. Ich glaube, also bei mir am Rennrad habe ich, würde ich sagen, bestimmt 10 cm Überhöhung.
Ja.
Oh, Herr Hoff. Genau darum will ich es nicht.
Ja.
Das sind 5, oder?
Das sind 60 mm Scheiße. Genau.
60, wow. Ja.
Aber also in dem Fall ist mir dann auch egal, wie es aussieht, ne? Weil wenn es einfach dazu führt.
Du fährst ja nur drin damit.
Bitte? Nee, damit bin ich ja schon draußen. Also mit dem 30 mm bin ich ja schon draußen unterwegs gewesen. Bei irgendwie einer 150 Kilometer Tour mit dem Gravelbike und einer 200 Kilometer Tour mit dem Rennrad, glaube ich. Ja, bin ich mit dem 30er unterwegs gewesen, aber jetzt mit dem 60er würde ich auch draußen fahren, ja klar. Also das ist mir, also am Ende des Tages, wenn ich dadurch deutlich bequemer sitze und vielleicht nicht nicht nur 2 Pausen mache, à 5 Minuten und nicht 3 Pausen, à 10 Minuten, weil ich unbequem sitze, glaube ich, dass ich die Aerodynamik dadurch wieder ausgleichen kann. Und mein Gott, ey, ganz ehrlich, der Typ, der mir kommt und sagt, boah, das sieht aber scheiße aus, dem sage ich, naja, ich sehe lieber scheiße aus und kann damit 200 Kilometer fahren, anstatt dass ich nicht scheiße aussehe und ich muss nach 150 Kilometern abbrechen. Also da habe ich zumindest den Punkt überschritten, dass mir das noch so viel ausmachen würde.
Nee, es sieht scheiße aus, aber es hat schon seinen Sinn. Das ist,
ja. Es gibt ja Taschen, die du unter den Auflieger montieren kannst.
Da passt von Apidura. Eine Schrankwand hin.
bitte?
Da passt eine ganze Schrankwand hin, wenn ich das sehe.
Ja, und da,
Regalsystem, genau. Ich habe unser Regalsystemchen.
Darauf wollte ich hinaus. Da ist das nämlich dann auch ein Vorteil, wenn du diese Visor montiert hast, weil dann die Tasche halt auch höher liegt. Und wenn du dann noch einen Scheinwerfer unten an der Gabelkrone befestigt hast, dann ja, ist der Abstand halt viel größer und da die Geräte kommen sich da nicht irgendwie zu nahe. Also das war früher bei mir ohne Reiser war das bei mir oft ein Problem, dass die Tasche dann den Scheinwerfer torchiert hat und dadurch immer den Scheinwerfer verstellt hat. Und ja, so hast du das Problem halt nicht mehr. Und durch die Tasche fallen diese Visor auch nicht mehr so auf. Also dann sieht das nicht mehr ganz so schlimm aus.
Ich baue mir da, so ein paar kleine Schublädchen rein, ne? Und da kann ich da so kleine Snacks drin verstecken. So für die Fahrt. Und dann, es gibt den Reiser übrigens auch nochmal in höher, möchte ich noch betonen. Ne? Also das ist nicht die letzte Ausbaustufe.
Ja.
Also
ja, bei mir kommt jetzt die Tage ein 3D-Drucker an. Da kann ich dir hier so ein kleines Regalsystem drucken.
Ja, baut dir
passend zu deinem.
Ich gebe dir mal die Daten, da kannst du ganz was Schönes da rein.
Kleine Schubladen.
Schlüssel und
ja, eine eigene Schublade.
Ich kann mir da eine Zapfanlage reinbauen. So, und dann guck dir blöd, wenn ich mit einer eigenen Zapfanlage im Vorbau reinkomme.
Na, Flachmann.
Ja, aber denk mal drüber nach. Also ich glaube, dass das. Also ich.
Nee, ist eine gute Idee. So. Zumal ich habe festgestellt,
dass du nicht jünger wirst.
Ja, das auch. Aber dass irgendwie die Hände, das Thema Hände einschlafen immer wieder ein Problem ist. Mhm. Und da auch so verschiedene Handschuhe. Also mich würde das vor allen Dingen interessieren, gar nicht mal jetzt so sehr mit so einer Auflage jetzt in Bezug auf irgendwie allgemeine Sitzhaltung, sondern einfach, dass die Hände dadurch entlastet werden. Und ich glaube auch einfach, mein Rennrad, dadurch, dass ich da so extrem drauf liege, ist halt auch viel mehr Druck auf den Händen.
Ja, na klar. Also wenn du je größer die Überhöhung ist und dann wahrscheinlich noch ein bisschen nach vorne gekippter Sattel. Also ich kann mir vorstellen, dass bei so einer Überhöhung dein Sattel auch vorne ein bisschen nach vorne geneigt sein wird. Oder
muss.
Genau. Ne? Also dann kippt natürlich die Hüfte nach vorne über und du hast mehr Druck auf die Hände. Klar. Du könntest natürlich als Möglichkeit 1 entweder deinen Vorbau, der wahrscheinlich dann jetzt mit 6 Grad nach oben guckt, könntest du ändern, indem du einen mit 17 Grad nach oben nimmst. Oder da gibt es so Tools, wo man das auch wunderbar visualisieren kann. Oder einen kürzeren Vorbau, dass du aufrechter sitzt. Ne? Also da gibt es schon...
Relativ kurzen, glaube ich.
Ja, dann wird es nur noch ein bisschen wackeliger, wenn du noch kürzeren nimmst. Ne? Aber das wären jetzt so die Maßnahmen, wie du näher an den Lenker rankommst und dementsprechend auch ein bisschen aufrechter sitzt. Klar, so nimmst du den Druck von den Händen. Also das wäre auf jeden Fall dann, also da ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum deine Hände einschlafen, wenn du mit so einer Überhöhung, mit so viel Druck nach vorne, mit gekippter Hüfte nach vorne den Druck, das klingt für mich alles sehr, sehr plausibel im negativen Sinne.
Hm. Das war mir jetzt auch nochmal aufgefallen, als ich jetzt draußen unterwegs war und ich hatte man hat ja so einen Haufen Krempel mittlerweile so über die Jahre oder von früher noch so da, so diverse Handschuhe. Und da hatte ich von Castelli so eine Neopren-Handschuhe. Hm? Also die so ein, einfach nur wie so dicker Neopren-Stoff oder Neopren-Material. Hm? Und bei denen, also du musst sagen, die sind ganz gut, wenn es regnet. Du hast dann so Waschfrauenhände da drin.
Ja, ich habe auch solche von anderen Firmen, aber auch genau solche.
Genau, aber bei denen, also habe ich überhaupt keine einschlafenden Hände gehabt. Null Probleme mit den Handschuhen.
Ich komme nachher auch nochmal zu Handschuhen, weil ich gerade im Moment welche hier in Nutzung habe. Und so blöd das klingt, ich benutze die auch auf der Rolle, einfach um sie auszuprobieren. Und bin da auch sehr angetan von. Das Thema stellen wir vielleicht nochmal nach hinten. Aber ja, die nehmen dann natürlich, wenn das dickes Neopren ist, ne, sehr weich sind, tauschst du natürlich irgendwie so ein bisschen Handling-Gefühl, also so Gefühl für den Lenker gegen Dämpfung ein. Aber das unterstreicht das ja alles nochmal, was du vorher da auch schon gesagt hast, dass das ein Punkt sein kann.
Ich würde vielleicht auch mal über ein Bikefitting nachdenken.
Ich hab das mal gemacht vor vielen, vielen Jahren, mich mal vermessen lassen und habe mir dann aus der Vermessung heraus die ideale Rahmengeometrie berechnen lassen und daraus habe ich dann mein Rennrad gemacht. Das ist schon, aber das ist halt wie gesagt, also was das so Ötztal und sowas, irgendwie so in Tagesgeschichten, geht das alles. Aber es ist halt eben grundsätzlich sehr aggressives Fahren und Sitzhaltung. Und das ist schon mal was anderes, wenn du da mehrere Tage unterwegs bist.
Ja, zu aggressiv für diese Dauer.
Ja, genau. Dann machen wir einen schönen Auflieger drauf und dann Sattel, dann kannst du
mir lassen. 80 Kilometer.
2 Meter. 70 Zentimeter. Ja,
Was halt auch noch helfen kann, ist, ich habe euch da noch gerade so einen Link geschickt. Es gibt da halt so eine Sattelstütze von Redshift, die halt zwei Positionen annehmen kann. Also halt eine mehr zum Lenker hin, die würdest du halt einnehmen, wenn du auf den Auflieger liegst. Und eine Position, die ist halt weiter hinten, die würdest du halt, das ist halt quasi die Standardposition, wenn du jetzt irgendwie Bremsgriffhaltung jetzt gerade benutzt. Und das kann das Ganze noch mal verbessern, wenn du jetzt halt auf den Auflieger liegst.
Also das wäre mir aber ein bisschen zu, also das kannst du während der Fahrt hin und her klippen.
Ja, genau, also da, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber müsst ihr euch bei YouTube mal angucken. Also man entwickelt da mit der Zeit so ein Gefühl für, dass kannst du einfach mit einem, du brauchst ja gar nicht die Hand benutzen, das, ich weiß nicht, ob die Arschbacken zusammenkneifen, keine Ahnung, wie kriegen die dann den Sattel nach vorne.
Sattel fest, also fest tackern, die Hose fest tackern auf dem Sattel. Ja.
Genau, dann darfst du aber nicht anhalten.
Nee. Oder ohne Hose dann, also die Hose ausziehen.
Da muss ich jetzt gerade spontan hier an, wie heißt er noch, von MTV Jackass denken. Der hat sich die Arschbacken mal zusammen tackern lassen. Boah. Naja, okay.
Ich hatte die Assoziation von, nee, lass mal. Ja, also kommt mir suspekt vor. Ich möchte, glaube ich, das nicht haben, aber vielleicht ist das auch eine Unwissenheit, beziehungsweise so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Also.
Ja, das, also das ist echt stabil und
hattest du ja, nicht mal was von Redshift, was komplett auseinandergebröselt ist, als du das benutzt hast? Also ja, wegen stabil und so.
Ja, den Auflieger kann ich nicht empfehlen. Der, sieht auf den ersten Blick gut aus, weil ich hatte den ja.
Ach ja, das war dieser zusammenklappbare oder irgendwie sowas, ne? Oder Schnellspanner.
Genau, du konntest halt den Auflieger per Schnellspanner schnell entfernen. Zurück am Lenker blieben dann nur so kleine Montierpunkte. Und ja, das sah alles ganz gut aus. Und das hatte ich auch zusammen mit so einem Wiser-Kit verwendet. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das ohne den Wiser-Kit funktioniert hat. Vielleicht war es da besser, also stabiler. Auf jeden Fall mit dem Wiser-Kit, das war total instabil. Du,
ja, das war
da dermaßen viel Spiel drin. Aber das, vergiss das. Das ist bei der Sattelstütze besser. Mhm.
Sind wir mal gespannt. Also, aber wie gesagt, ich glaube, dass der Auflieger die Lösung für dein Problem ist.
Aha. Ja, das denke ich auf jeden Fall eher als jetzt eine elektronische Schaltung. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
Nee, ich glaube, die Kombination von beidem ist das Richtige. Weil ich erinnere, also, weißt du, hattest du nicht mehr überschlagen, wie viele Schaltvorgänger? 1200 habe ich irgendwie? Ich weiß nicht, woher ich diese Zahl im Kopf habe, aber irgendwie sowas. Also ich... Es war ja schon, dass die Finger nicht mehr richtig benutzbar waren. Also das war ja schon ziemlich schlimm. Also ich glaube, wenn, dann wäre die Kombination aus beidem wäre sozusagen der Idealzustand. Aber zumindest das mit dem Auflieger würde ich für wichtiger halten als die Schaltung. Da bin ich auch bei dir.
Ja, also ja.
Aber mal gucken. Ist ja noch was Zeit. Wir können ja noch viel diskutieren.
Vielleicht reicht das ja auch quasi um mein Rennrad quasi ein bisschen mehr langstreckentauglich zu machen.
Ah, das auf jeden Fall. Also da bin ich felsenfest und überzeugt.
Also.
Ich habe das ja früher auch, mit früher meine ich wirklich vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, wenn ich mal so Marathons gefahren bin von 200, 250 Kilometern, habe ich mir immer den Auflieger da montiert, um einfach mal zwischendurch, wenn du in der Eifel so weißt, okay, die nächsten 5 Minuten rolle ich jetzt hier einfach nur bergab, ich muss nicht bremsen, einfach nur um 5 Minuten eine andere Sitzposition einzunehmen, die Hände komplett zu entlasten, mal hier, wie du es eben gesagt hast, so ineinander zu falten und einfach rollen lassen, perfekt dafür. Also. Und wenn man weiß, okay, man fährt jetzt die nächste halbe Stunde eh nur flach und kann die Straße einsehen und so, es besteht jetzt keine Gefahr, dass man schnell bremsen muss. Warum nicht? Wie gesagt, also gestern bei der Tour de Swift hier, die 50 Kilometer, würde ich wetten, dass ich mindestens ein Viertel der Strecke auch auf dem Auflieger gefahren bin. Einfach um eine andere Sitzposition noch zu haben und ich habe auch das, also und du bist ja dadurch auch nicht langsamer. Bin ich, also.
Ja. Nee, da werde ich demnächst mal was bestellen müssen.
Oh, okay. Input gegeben.
Ich kann dir auch, Markus, ich habe hier 3-4 Auflieger rumliegen. Also wenn du da mal was testen willst. Mit verschiedenen Auflieger von Synthase und
ja. Ah, da habe ich auch noch da möchte ich auch noch was anmelden bei Gelegenheit. Aber das machen wir gleich. Schnell kurz. Da habe ich auch noch ein Anliegen, was bei dir im Keller liegen könnte, was ich gerne mal probieren würde jetzt aufgrund von kurzfristigen Entwicklungen, um es mal so vorsichtig auszudrücken.
Okay. Da können wir uns dann nochmal unterhalten über die Aufleger. Würde ich bestimmt gerne mal, was du so hast, können wir mal extra schwatzen. Ja. Was vielleicht empfiehlst, wo du sagst, hier, das ist jetzt irgendwie, war gut, war schlecht, zu kurz, zu lang, keine Ahnung.
Ja. Ich stell dir mal ein Set zusammen.
Aber du kannst ja auch bei den Aufliegern kurz und lang, die sind ja in vielerlei Hinsicht auch einstellbar. Ne, das ist ja nicht. Also zum Beispiel den ich habe, da kann man die Holme nach vorne und hinten, man kann links und rechts ein bisschen auseinander und so. Ja. Und meinen habe ich dann am Ende des Tages genommen, aufgrund der Empfehlung eines Ex-Profis, der mir gesagt hat, nimm lieber was an der Stelle so und so geformt ist, weil man gerne auch mal dran ziehen möchte. Also, aber das sind auch persönliche Vorlieben, glaube ich. Also da kann man so nach dem Motto, okay, das bringt ein bisschen was vielleicht, aber so. Was im einen was bringt, bringt immer nichts. Marvin des Monats, machen wir jetzt hier nochmal einen Punkt, bevor wir komplett ausfransen. Also Dummheit des Monats. Habe ich eine Dummheit diesmal auch noch? Wenn ihr bei Swift bei einer Gruppenfahrt teilnimmt, ne? Also ihr meldet euch da an und sagt, hier, ich fahre auch mit. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Habe ich mich angemeldet und ich weiß es nicht genau, also ob es eine Dummheit von mir war, ich vermute es, aber ich habe mich jedenfalls ziemlich zum Affen gemacht. Wenn man zu spät kommt, ich weiß nicht, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Wenn man zu spät kommt, ist man doch nicht mehr Teil dieses Gummibandes. Ist das richtig?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dann hinterher fährt, ja.
Genau. Und ich bin auch bei so einer Gruppenfahrt mitgefahren, von denen ich jetzt niemanden persönlich kannte, glaube ich. Eine Person vielleicht, weiß ich aber auch nicht so genau. Und das war auch nicht so groß. Das waren vielleicht so 15 Leute ungefähr. Und da ich nicht Bestandteil dieser Gruppe war, sondern irgendwie 2 Minuten zu spät dazu gekommen bin, die aber alle in diesem die sind alle in dieser Gruppe gefahren, nur ich bin immer entweder davor gefahren, also wenn es bergab ging, bin ich immer nach vorne gerollt und ich konnte ja auch nicht mehr machen als nicht treten. Wenn es bergab ging, vielleicht durch mein Mehrgewicht, bin ich einfach weggerollt. Und wenn es bergauf ging, bin ich immer hinten weggefallen. Und das war mir wirklich so unangenehm, dass ich immer entweder aufgefallen bin, indem ich vorne weggefahren bin, weil Menschen dachten wahrscheinlich, was für ein blöder Idiot, der vorne wegfährt. Oder ich bin von hinten irgendwie rausgefallen und konnte mich nicht halten. Dann war ich der Idiot, der immer vorne weggefahren ist und 2 Minuten später hinten rausgefallen ist. Also ich kam mir jedenfalls ziemlich affig vor. Und das führte sogar dazu, dass ich mal wieder nach vorne irgendwie, das war glaube ich New York oder irgendwie sowas, wo dann auch so immer mal wieder so schnelle Abfahrten kamen. Ich nach vorne weggefahren bin und dann auch einfach mit einem ruhigen Tempo weitergefahren bin, weil ich dachte, jetzt hier anhalten bringt ja auch nichts, dann kommen die von hinten, fahren dann hier vorbei und du kommst wieder nicht in die Gruppe ran und so weiter. Dass ich irgendwie weitergefahren bin und dann auf einmal von der Gruppe eingeholt wurde, die sah mir vorbei und da fragte jemand in dem internen Chat dann, haben wir gerade jemanden überrundet? Und das war mir wirklich so alles so unangenehm. Das war wirklich, also ich habe dann so kurz, ich war auch immer so aus der Pute, dass ich nicht in Ruhe tippen konnte. Ich habe dann nur so, nee, andere Geschichte, hier zu spät und bla bla. Genauso eine Dummheit ist mir dann nochmal passiert. Da habe ich mir noch Hohn und Spott, ich glaube, von dir, Markus, eingehandelt oder von dir, Christian, ich weiß es nicht. Ich wollte bei einer Fahrt mitmachen. Ja, es war ein Termin um 18 Uhr und dann einer um 18.15 Uhr. Weiß gar nicht mehr wofür. Und ich kam auch wieder so um 18.03 Uhr, 18.04 Uhr ein bisschen zu spät und dachte mir, na okay, dann machst du das spätere. Dann wurde ich gefragt, möchtest du an dem Event teilnehmen? Ich so, ja. Und dann bin ich quasi noch in die andere Veranstaltung mit reingerutscht, so hinten rein, ne, wieder in die Gruppe reingefügt worden. Ich so, nein, da wollte ich nicht und hab dann gestoppt und dann wollte ich wieder in die andere Gruppenfahrt und das hat dann auch nicht geklappt, weil er mir immer nur die erste angeboten hat, dass ich da noch mitfahren soll, aber ich wollte ja in die zweite, deswegen habe ich, glaube ich, 5, 6 Aktivitäten angefangen, wo ihr mir dann noch geschrieben habt, ey, Angeber und so weiter. Das war alles völliges Unvermögen. Ich habe jetzt aber die Lösung für das Problem gefunden, weil wenn man auf der rechten Seite oben so die Events angezeigt werden und man für einen ein bisschen zu spät kommt und deswegen den nächsten nehmen möchte, aber dann schon gefragt wird, möchtest du an dem Event teilnehmen, weil die zeitlich so nah beieinander sind, muss man einfach nur oben draufklicken, Event verlassen. Dann wird der einem nicht mehr vorgeschlagen und dann wird einem auch der zweite direkt vorgeschlagen, wenn man dann auf Fahren geht und es dann schon so zeitig ist, dann kann man dann einfach den zweiten Event dann hinzustoßen. Insofern war diese Dummheit wenigstens für etwas gut, wenn ihr das noch nicht wusstet, dass ihr das jetzt schon mal gehört habt.
Ich hoffe,
gut, dass ich dahin gegangen bin, wo es weh tut, ja.
Genau. Ich hoffe, du hast deinen Usernamen dann noch geändert, dass da nicht viele Home steht.
Doch, stand da noch. Ach du Scheiße, stimmt. Jetzt denken die alle, was für Idioten da, ja. Den Username muss ich eh mal überarbeiten. Das gefällt mir auch nicht so richtig. Da hast du recht. Da muss ich mal auch irgendwas machen. Ja, stimmt. Also wird auch noch an
mir. Irgendwas mit CCC.
Ja, genau. Christian CCC. Christian Essen schreibe ich. Christian Essen Velo Home. Vielleicht.
Christians Coffee Cycle Club.
Ja. Ja, das war nicht so. Das war ziemlich dumm von mir. Aber. Ich wurde aber auch einmal schon bei Swift hier dann so nach dem Motto, bist du einer von den Podcastern? Kam dann so im Chat irgendwie bei 5000 Leuten, sah ich das kurz auf, dingsen und war dann wieder weg. Und dann, ich bin ja meistens eh nicht, dass ich tippen oder reden kann oder sonst was. Deswegen.
Aber das sieht man wieder, dass also so ein positiver Effekt von Swift ist, dass das sozialer ist, als draußen zu fahren. Wenn man meistens draußen alleine fährt, ist meine Erfahrung. Aber auf Swift ist es dann doch, gibt es viele Gruppenveranstaltungen und es ist doch sozialer, oder?
Aber ich interagiere da nicht mit irgendwelchen Menschen.
Also Ich finde das vor allen Dingen sozialer, wenn man dann nebenbei noch so einen Audio-Chat laufen hat.
Ja, dann bin ich immer zu sehr außer Puste. Also für mich hat das keinen sozialeren Aspekt, eher so einen verpflichtenden Aspekt im Sinne von, ich habe jetzt hier den Termin dann und dann, jetzt muss ich aber auch dahin und los und habe keine Ausreden wie schlechtes Wetter oder Batterie von der Lampe ist aus oder so. Also für mich hat das eher so diesen Aspekt und weniger einen sozialen. Also ich interagiere da sehr, sehr selten mit irgendwelchen Menschen. Weil ich aber auch meistens einfach zu sehr mit der Zunge auf dem Oberrohr hänge und gar nicht interagieren kann. Also das ist so der primäre Grund. Also ich kann da, also pff.
Du kannst ja auch das Mikro stumm schalten und dann
ja, nee, aber dann finde ich, und dann, ich kenne mich doch, dann kann ich meinen Rand nicht halten und dann, nee, also lieber, also ich, das, nee, vielleicht, das, also für mich trifft das nicht unbedingt zu. Wobei ich da auch Spaß, also ich finde das doch schön, wenn ich da irgendwo fahre und dann überholt mich jemand, den ich jetzt entweder schon persönlich getroffen habe oder persönlich gesprochen habe oder mit jemandem, ne, also ich sehe dann, ach, guck mal der, ach, guck mal die. Ich bin letztens bei einem Blog, den ich schon ewig folge, da ist die Dame, die den schreibt, auf einmal an mir vorbeigefahren. Da habe ich so, ach, guck mal an, sowas. Und letztens bin ich irgendwo, ich weiß gar nicht, bei welcher Veranstaltung das war, fuhr auf einmal Ted Lasso neben mir. Fand ich auch komisch. Fand ich auch, also das... Also ich finde das schon, aber so sozial teile ich für mich nicht, sagen wir mal so. Ich weiß, du hattest ja damals diese Veranstaltung, wo du mal jeden Morgen sehr, sehr früh gefahren bist, ne, mit so einer immer wiederkehrenden Gruppe.
Und gut, das ist jetzt lange her, aber ich finde halt einfach so, ja.
Aber chattest du dann mit den Menschen oder über einen Voice-Chat oder was ist der soziale Aspekt daran?
Na, erstmal, dass man vielleicht mit Leuten zusammenfährt. Was passiert mir auch früh häufig, dass man irgendwie merkt, ach, hier fährt jemand so ähnliches Tempo und dann fährt man ein Stück zusammen. Hinterher folgst dann dir vielleicht gegenseitig auch nochmal irgendwie auf Strava. Also man hat so einen gewissen, nicht jetzt persönlichen Kontakt, aber so einen gewissen Draht. Mhm. So ein leichtes, ja. Aber ja, und dann gibt es halt Leute, die man vielleicht schon mal gesehen hat, kennt, mhm, folgt. Ich lasse mir von einigen Leuten auch Push-Notifications schicken, wenn die auf Swift online sind. Das passiert ja alles, wenn die Leute draußen fahren, nicht? Also,
ja, okay.
Der soziale Aspekt ist ja jetzt nicht nur so eine direkte Kommunikation, sondern ist ja eben auch zum Beispiel Leuten einfach mal so ein Ride-On geben, wenn sie unterwegs sind.
Ja, okay, das mache ich auch schon, aber das sind alles nur Menschen, die ich so auch schon persönlich kenne. Oder die ich, glaube ich, vor Swift schon kannte. Da mache ich das dann eher. Also da ist das nur so ein weiterer Baustein, würde ich dann so sagen. Ja, okay.
Aber mir geht es da auch so ähnlich wie Markus. Also alleine, dass man da mit anderen zusammenfährt, das bringt da auch schon so was Soziales mit sich. Obwohl man vielleicht auch bei den meisten halt irgendwie keinen persönlichen Bezug hat, aber man fährt halt mit anderen zusammen. Mm-hmm, okay. Das habe ich jetzt auch bei den 500er da gemerkt, als ich da losgefahren bin, 13 Uhr, da war halt auch super viel los in Frankreich. Da konnte man die Welt auch noch aus.
Es klingt so lustig, da war super viel los in Frankreich.
Ja, also halt in dieser Welt.
Ja, ja, ja. Nee, du hast ja, also ist ja schon richtig so irgendwie, aber.
Und das nahm dann immer mehr ab, verständlicherweise, als es dann auch in die Abendstunde hineinging. Und dann morgens gegen 4, 5 Uhr, da waren da irgendwie nur noch knapp 130 Leute unterwegs. Und das ist natürlich gar nichts. Also ich bin da teilweise eine Viertelstunde gefahren und habe niemanden anderen getroffen. Und das kennt man ja gar nicht bei Swift. Also da ist ja eigentlich immer jemand. Entweder fährt er in deine Richtung oder kommt dir entgegen. Aber da war keiner. Über eine Viertelstunde lang. Und da fühlst du das dann erstmal, was das für ein Unterschied ist. Und da fühlt man sich dann auch so ein bisschen einsam.
Hast schon gedacht, du hast dich verfahren, ne?
Ja. Falsch abgewogen.
Das hat natürlich auch daran gelegen, dass die Welt an dem Tag da nicht mehr auswählbar war. Und das waren wahrscheinlich irgendwelche Spezies, die da die Kniffe kennen, wie man diese Welt dann trotzdem noch auswählen kann. Aber das machen halt die wenigsten.
Ja, ja, oder die waren so lange wie du unterwegs. Das wurde ja auch angezeigt, ne? Wie viele Kilometer man schon.
Ja, nee, die hatten aber nicht so viel. Da waren einige dabei, die hatten erst 20 gefahren. Und
Zeitverschiebung vielleicht?
Nee, das, du kannst es ja, wenn du die Config-Datei von Swift da bearbeitest, da kannst du ja manuell reinschreiben, welche Welt du haben willst. Also da gibt es so Kniffe und das ist gar nicht so schwer, ist so eine Textdatei, da musst du einfach nur eine Zahl reinschreiben.
Ja, ja, das wär's mir schon zu voll.
Aber sag mal, haben dich Leute angequatscht, als du deinen 500er gemacht hast auf Swift? Also ist da irgendwie...
Da gab es auf jeden Fall welche, die das hervorgehoben haben. Also das ist schon beeindruckend. Okay, 100 Kilometer, das fällt jetzt noch nicht so unbedingt jemandem auf. So ab 200, da wird es dann interessant.
Echt? Ja, ich habe das ja auch bei, ich glaube, das war auch das erste und einzige Mal, dass mir, also ab da ist mir das erst aufgefallen, dass das die Anzeige ist dafür, wie viele Kilometer schon gefahren worden sind. Als da bei dir 240 stand da, glaube ich, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und bei mir 10. Da ist mir das erste Mal aufgegangen, wofür diese Zahl da überhaupt steht. Also, was ich auch noch nicht geblickt habe, vielleicht könnt ihr mir das auch noch sagen, also das wird ja heute fast eine Swift-Sendung. Wenn ihr rechts oben die Karte habt, ne? Mhm. Dann ist da drunter doch manchmal oder oft wie so ein Schatten eine Linie, die auch nach oben und unten geht. Wofür ist
Höhendiagramm.
Das ist das Höhendiagramm. Das habe ich euch Pfeifen noch letztes Mal gefragt, ob es ein Höhendiagramm gibt. Oder ist das das, aber das ist nur das, was ist das für ein Höhendiagramm? Weil für eine ganze Strecke?
Ja, das, vielleicht weiß Markus das. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, weil das scheint irgendwie nicht immer zu passen.
Ja.
Nee, ich habe immer das Gefühl, bis zur nächsten Kreuzung.
Okay.
Bis zum nächsten, so ungefähr bis zum nächsten Abbiegemöglichkeit. Also nicht bis zur ganzen Strecke, sondern es ist immer nur so ein gewisser Teil der Strecke. Und es, ja.
Okay.
Das kann sein.
Also, oder, eigentlich stimmt das auch nicht bis zum nächsten Abbiegehinweis, weil es kann auch sein, dass du da sozusagen was siehst und dann ändert sich das, obwohl du noch gar nicht jetzt am Ende da bist. Aber ja, das ist immer so ein Stückchen voraus, aber nicht die gesamte Strecke.
Okay. Okay, dann warten wir jetzt mal ab und es möge uns bitte jemand Bescheid geben, der es richtig weiß.
Genau.
Der ist tatsächlich. Und vor allen Dingen auch, also manchmal, ich habe immer das Gefühl, man ist also auf diesem Teilstück, ne, dass man die eigene Position auf diesem Stück, das habe ich auch nicht verstanden, wo ich da bin. Also man möge uns retten und möge uns helfen, weil noch.
Na gut, was du dann siehst, ist aber zum Beispiel, wenn es gerade Berg- und Sprintankünfte gibt.
Ja, aber.
Das siehst du oft, also zumindest die jetzt auf deiner gesamten Route liegen, weil du kannst da links und rechts abbiegen. Also, was für ein Profil sollen die dir darstellen?
Ja, eben, genau.
Wenn du navigierst. Deswegen, das, ja.
Aber wenn ich mir eine Strecke, wenn ich jetzt eine Strecke bewusst ja vorher ausgewählt habe und sage, ich fahre jetzt dieses RGV zum Beispiel oder wie es hieß, ne? Mhm. Dann könnte der mir theoretisch, ne, dann sage ich ja, okay, ich fahre diese Strecke. Die möchte ich jetzt bitte auch gerne von dir so angezeigt bekommen.
Das macht er, glaube ich, dann nicht. Der hat ja auch lange zu kämpfen, oder was heißt lange, aber gerade wenn du so Strecken fährst, gab es dann immer mal so Strecken, wo, wenn du die erste Runde fährst, und das ist echt, du brauchst irgendwie noch 500 Meter, bis die Strecke überhaupt losgeht. Mhm. Und die sagen, das ist eine Runde, die ist 10 Kilometer, sagen wir mal 10 Kilometer, aber sozusagen, wenn du losfährst, sind die ersten 500 Meter noch nicht Teil dieser Strecke, weil du erstmal da zum Start fährst quasi, dann hat er am Ende immer diese 500 Meter, hat er irgendwie sich völlig verhaspelt.
Verschluckt.
Ja, das war so, plötzlich warst du irgendwie schon im Ziel, wo du gar nicht im Ziel warst und dann warst du irgendwie bei 0 Metern und plötzlich waren es nochmal irgendwie 500 Meter und hatten sie eine Weile mit zu kämpfen. Nee, aber also da gibt es auch immer Diskussionen über so ein neues UI und Design und was will man alles haben und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre dann eigentlich fast täglich, also ist übertrieben, 4-5 Mal die Woche auf Swift. Irgendwie macht man immer dasselbe. Also ich bin da jetzt gar nicht so am Gucken, dass man jetzt irgendwie neue Funktionen austestet und macht und so, sondern irgendwie bleibt man doch an denselben Sachen hängen. Man fährt auf dieselbe Strecken. Versuche jetzt irgendwie mal endlich mal auf Level 50 zu kommen, aber das ist jetzt mal so ein Ziel und vielleicht mal alle Strecken abzufahren, tendenziell. Weil es gibt immer noch extra Punkte, aber ansonsten jetzt, dass ich mir jetzt mal gucke, nochmal, wie du jetzt so, was ist jetzt eigentlich für ein Höhenprofil, legt man gar nicht so einen Wert drauf im Alltag.
Ach doch, das ist, also es gibt ja manchmal, also man kann sich ja einstellen unten, dass man da irgendwie sein Pulsprofil so angezeigt wird, ne, der letzten, keine Ahnung, Zeitraum X, ne, also der letzten, was weiß ich, 10 Minuten, 20 Minuten oder weiß nicht, wie lange dieses Pulsprofil. Ich könnte mir auch gut vorstellen, da unten dann einfach an der Stelle angezeigt zu bekommen, okay, das ist jetzt die Strecke, die du ausgewählt hast, die ist jetzt 24 Kilometer lang und das hier ist das Höhenprofil dieser Strecke und hier befindest du dich auf diesem Höhenprofil gerade in Relation, ne? Dann wüsste ich halt, okay, da hinten kommen jetzt gleich zwei Hügelchen, da kann ich jetzt mal ein bisschen durchatmen hinten in der Gruppe. Oder, also das wüsste ich schon gerne. Also so wie ich mir auch bei einem Rennen oder so vorher das Höhenprofil genau angucke oder zumindest mich darüber freue, es zu wissen, wie das Höhenprofil ist. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich komme jetzt, also ich überlebe auch so, muss man auch sagen.
Ja, bei einigen Strecken wird das ja detaillierter angezeigt. Also wenn du zum Beispiel Alpe de Swift hochfährst,
ja, genau.
Da hast du ja eine wesentlich detailliertere Ansicht, was die verbleibenden Kehren sind und so weiter.
Mhm. Ja, ja, das ist, also das hätte ich gerne. Aber naja, also ist ja, man kann ja träumen. Ne? Das ist.
Ansonsten einfach Taste H drücken, H wie Heinrich, dann oder ja in Englischen halt für Height. Also dann wird alles ausgeblendet. Die komplette GUI, alle Anzeigen. Ist auch ja manchmal echt nett, weil manchmal erfinde ich das auch so ein bisschen als so ein Overkill, was da alles so angezeigt wird. Und vor allen Dingen, wenn du bei irgendeinem Wettkampf mit machst und dann dieser Leiter von diesen Ways da meint, jede 10 Sekunden irgendeinen Spruch abzusetzen. Die werden dann ja auch mitten auf dem Bildschirm immer eingeblendet. Mhm. Total nervig. Dann einfach H drücken und alles weg.
Ja, ich habe das schon gerne noch zu wissen, wie weit die Strecke noch ist oder so etwas in der Richtung. Also das klar, wenn du 500 Kilometer fährst und du weißt, du hast nach 12 Stunden, dann ist es, kann es dir auch egal sein. Wie viele Kilometer du schon gefahren bist. Aber so grundsätzlich habe ich das schon ganz gerne so ein bisschen auf dem Schirm. Und ich gucke dann auch einfach mal weg, dann, wenn es mich zu viele Sachen interessieren. Und dieses ganze Gequatsche von irgendwelchen Animateuren da, das kann ich sowieso ganz gut ausblenden. Ich würde gerne, wir haben jetzt hier noch so zwei, drei Sachen, mal zum Einbiegen auf die Zielgerade noch machen. Einmal Cross-Absage, traurige kleine Nachricht, also wer es noch nicht mitbekommen hat und wer sich vielleicht auch dafür interessiert hat, das Cross-Rennen, das Finale des NRW Cross Cup in Essen, wo du auch schon gemeldet hast, wo ich meine Teilnahme schon angekündigt hatte, fällt aus, also abgesagt aus den naheliegendsten Gründen. Ich hätte wahrscheinlich noch, also wenn es jetzt dieses Wochenende gefahren gewesen wäre, wäre ich noch gefahren. Also ich hätte das jetzt für einigermaßen vertretbar gehalten, vor allen Dingen draußen bei Wind und Wetter und so. Aber wenn der Veranstalter das so die Entscheidung trifft, dann ist das A, natürlich zu respektieren und B, vielleicht auch das Cleverere. Schade, oder?
Ja, schade, aber irgendwie auch nicht, weil
ja.
Ich weiß nicht, ob ich dazu momentan in der Lage wäre. Ich muss erstmal wieder ein paar Kilo abspecken. Ich habe mir mal im Winter einiges angefressen und.
Ja, du kannst doch jedes Wochenende irgendwie so 500 Kilometer fahren, einfach mal weniger Essen dabei und nur trinken und dann lübt das.
Ja, ich habe letztens festgestellt, dass mir gewisse Jerseys dann doch arg eng anliegen.
Ja.
Ach ja.
Ja, trotzdem, schade, viele Arbeitskollegen oder mehrere Arbeitskollegen hatten sich schon anschließen wollen und wir wollten eine große Truppe anreisen. Wird jetzt leider nichts draus. Vielleicht, haben wir auch schon mal besprochen, vielleicht sollte es auch mal sowas geben wie Sommercross, dass so an Veranstaltungen im Sommer stattfinden. Vielleicht dadurch, dass in diesem Winter einiges ausgefallen ist, kommen ja manche auf die Idee, das im Sommer nachzuholen.
Das nennt sich dann Gravel.
Ja, nee, das ist ja schon noch was anderes. Also
ja, klar.
Vielleicht wird es was geben, wenn nicht, nächstes Jahr Essen. Wir kommen zurück. Dann habe ich hier noch Bicycle Holder for AirTag. Hast du so ein Ding am Rad?
Nee, habe ich nicht. Aber ich habe, wir hatten uns da mal vor einigen Folgen darüber unterhalten,
ja,
dass das ja total Sinn machen würde. Ich glaube, das war auch ziemlich genau da, als diese AirTags von Apple vorgestellt wurden. Mhm. Das sind ja diese kleinen Dinger, mit denen man, die man in irgendeinen Gegenstand anbringen kann, und dann kann man mit dem iPhone immer sehen, wo sich dieser Gegenstand gerade befindet. Und es wäre irgendwie auch total sinnvoll, wenn man sowas sich ans Rad montiert. Und da hatten wir doch auch so ein bisschen überlegt, wo man das und wie man das am besten ans Rad befestigt. Ja,
aber
ja, mittlerweile gibt es halt von diversen Anbietern da verschiedenste Lösungen.
Ich frage mich, ob das nicht ein bisschen zu offensichtlich ist, dass man das dann direkt erkennt und dementsprechend abknipst und wegschmeißt.
Ja, dieses Ding, was ich da jetzt verlinkt habe, das ist echt, das kannst du ziemlich vergessen. Ich hatte letztens noch eins, was viel mehr Sinn machen würde, aber das...
Ja, ist egal.
Ah ja, doch, ich habe es jetzt gefunden. Das ist nämlich so eine Halterung, die wird unten am Sattel befestigt. Also der AirTag ist dann... verschwindet dann unter dem Sattel, okay, und ist fest verbunden. Ich habe hier gerade mal einen Link euch geschickt. Da könnt ihr das sehen. Ja, Ninja Mount heißt das Ding.
Mhm. Ach so, Ninja Mount ist doch von, ist das nicht SKS? Nee, aber schon ein bekannter Begriff. Ja, also ich weiß es immer noch nicht. Also ich vermeide es, mein Rad irgendwo draußen abzustellen. Hoffe auch, dass es mir nicht hier aus meinem Arbeitszimmer geklaut wird. Da würde ich schon erstmal Familienmitglieder in näherer Betracht ziehen, das veräußert zu haben.
Die Gefahr besteht?
Nein, hoffentlich nicht. Aber grundsätzlich, also, ne, weiß nicht. Also ich sehe die, also wir haben damals die Idee gut befunden oder dachten, meine ich zumindest, mich nicht erinnern zu können. Naja, also könnte man zumindest dafür ganz gut verwenden. Ich bin, glaube ich, nicht der Anwendungsfall dafür, aber ich kann mir vorstellen, dass das grundsätzlich, wenn man irgendwie Sorge des Dieb hat, dass das Rad geklaut wird. Oder das heißt auch noch, wenn man bei einer Veranstaltung ist, bei einer RTF oder so, dass man sein Fahrrad dann kurzfristig damit mal pimpt. Für den Dauerbetrieb, glaube ich, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Siehst du da einen Chance? Siehst du da einen Anwendungsfall, Markus, für dich?
Ja, also eigentlich ich habe hier diese AirTags noch rumliegen, wollte ich mich eigentlich mal auseinandersetzen und eine Lösung am Rad finden. Ich finde aber da eher irgendwie im Lenker, aber ist so die Frage, ob das vom Durchmesser passt.
Nee, 22,2, das dürfte, in der Regel sollte das zu klein sein, behaupte ich mal. Oder du machst dir so einen dicken, fetten Mountainbike-Lenker mit 35 mm Klemmung vorne rein.
Genau.
Dann passt auch noch eine Tasche.
Aber pass auf, wenn ich mir so für den Aufkleber mit so einem Turm mache.
Ja, ich sehe es.
Da kann ich doch 10 reinstecken.
Da passt der AirTag genau rein. In der Tat. Das ist eine geile Idee. Danke. Ne? Die sind ja auch hohl. Da kann man es wunderbar drin verstecken, dass ich da nicht drauf gekommen bin.
Hast du nur keinen Empfang mehr?
Stimmt.
Stimmt, dass du da.
Glaube ich nicht.
Nee, denke ich nicht.
Du brauchst ein Wiser Kit aus Carbon oder irgendwie sowas.
Du kannst dir die Dinger doch jetzt selber drucken. Dann druckst du dir eins aus dickem Kunststoff und dann passt da rein. Siehst du, hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, also bei Veranstaltungen, da stelle ich mir das vielleicht auch noch sinnvoll vor, ne? Das, wo man das Rad wirklich mal auch eine Minute unbeobachtet lässt oder so. Aber auch eher so fürs Gewissen oder fürs Gefühl.
Ich muss ehrlich sagen, manchmal kauft man Dinge, also mir geht das manchmal so, weil man es unbedingt haben will und dann irgendwie hat man sie und dann vergisst man es.
Aber ich habe
eigentlich mit den AirTags.
Nee, aber ich habe einen am Schlüsselbund und den habe ich schon sehr, sehr oft, da habe ich mich gefreut, wenn ich dann den Schlüssel hier in der Wohnung irgendwo gesucht habe, weil ich mich selber nicht auch, also ne, eigene Ordnung und so weiter. Und also ich habe den sehr oft schon darüber gefreut, dass der da dran ist.
Kriegt man da eigentlich auch eine Notification, wenn man sich von dem Schlüssel wegbewegt?
Ja.
Ja.
Und ich,
der meckert dann.
Genau. Und dasselbe passiert ja, wenn man eine Apple Watch hat und sein iPhone nicht bei sich hat. ja. oder sich vom iPhone entfernt. Und ich sage, ich bin, das war noch im alten Jahr, ich bin schwimmen gewesen in der Schwimmhalle und hatte halt mein Telefon in der Garderobe, wie das halt so ist. Hm. Und dann zeigt mir plötzlich meine Apple Watch an, dass sich mein Telefon irgendwie außerhalb der Reichweite befindet.
Und dann bist du losgelaufen. Genau.
Ich war einfach nur zu weit weg, das ja. alles, aber da kriegst du echt erstmal so, ui, scheiße, was passiert jetzt?
Aber du kannst bei dem AirTag auch definieren, wenn er sich nicht melden soll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Haus verlasse, nee, wie war das denn?
Du hast dein Haus zurückgelassen.
Ja, genau. Nee, wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel mit dem, das Telefon im Auto liegen lässt, ne? Also heute noch passiert, lässt das Telefon im Auto liegen, weil du kurz irgendwo reingehst, dann sagt dir das Telefon hinterher ja, dass das, dass du den AirTag zurückgelassen hast, weil eigentlich hast du das Telefon zurückgelassen, aber so ist der Anwendungsfall. Oder wenn ich mein Telefon zu Hause liegen lasse und gehe mit dem AirTag weg, dann sagt das Telefon nicht Bescheid, weil ich habe ihm gesagt, nee, pass mal auf, wenn du hier, hier ist es in Ordnung.
Okay. Ich muss mich da mal beschäftigen.
Also aber ich finde
es eigentlich eine gute Diebstahlsicherung.
Ja, also vor allen Dingen der Preis-Leistung ist das, finde ich das völlig in Ordnung. Ja, wurde jetzt auch vor ein paar Tagen vorgestellt, irgendwie so eine Kreditkarte, die in dieses Wo ist Netzwerk eingebaut werden kann. Also so eine Kreditkarte, ein großes Ding für ein Portemonnaie. Da bin ich auch schon sehr. Weil den AirTag im Portemonnaie, dafür ist mein Portemonnaie zu klein, das passt nicht. Aber so eine etwas dickere Kreditkarte, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ich habe so einen Kreditkartenhalter für einen AirTag. Also es ist quasi eine Kreditkarte mit einem großen Loch in der Mitte und da steckst du den AirTag.
Ja, aber das ist ja dann schon recht dick.
Ja, das ist dann, der AirTag ist ja irgendwie, weiß nicht, 4-5 Millimeter dick.
Ja, das ist für mein kleines Portemonnaiechen dann zu viel. Deswegen, das passt da nicht.
Ja klar, aber diese Karte, die du meinst, das habe ich auch gesehen. Die ist irgendwie nur 2,4 Millimeter dick. Das wäre natürlich viel angenehmer. Ja.
Muss ich mal gucken. Also da werde ich mich nochmal informieren. Kann ich nochmal Bescheid geben, wenn ich das Ding irgendwie doch mal bestellt habe, endlich. Das schwirrte so vor ein paar Tagen an mir vorbei. Haben wir noch eine Dummheit und einen Test ist übertrieben. Aber vielleicht machen wir das jetzt schnell als erstes. Wir sprachen eben, Markus hat so gestriffen, wie man so unschön sagt, über Handschuhe. Mir sind meine wirklich sehr, sehr schönen Giro-Handschuhe kaputt gegangen. Weil die waren auch, finde ich zumindest, für Handschuhe sehr, sehr, sehr teuer. Ist eine Naht aufgegangen. Habe ich mich ein bisschen geärgert, konnte es zum Glück reklamieren. Und dann dachte ich, okay, da brauchst du jetzt ein paar neue Handschuhe und habe auch mal euch rumgefragt. Euch oder nur den Timmer? Ich weiß nicht, der Timmer hatte mir erzählt von irgendwelchen Handschuhen. Und dann habe ich gesagt, ja komm, was waren das für welche? Und es ist unfassbar. Also zum einen, was für die Handschuhe natürlich spricht, er hat sie mehrere Monate schon in Nutzung und sie sind noch nicht kaputt. Das ist ja schon mal das Qualitätsmerkmal Nummer eins. Und da er ja auch mit längeren Strecken fährt, dachte ich mir, okay, dann sind die für meinen kleinen weichen Klavierfinger auch ganz gut geeignet. Und die sind, von denen hatte ich bisher noch nie etwas im Bekleidungssegment, von Specialized. Wie nennen die sich? Dual, ich finde sie jetzt nicht auf die Schnelle, Body Geometry Sport Gel. Nee, die sind es nicht. Sehr schön, wenn ich vorbereitet bin. Ich habe den Link doch eben noch abgespeichert. Auf jeden Fall Handschuhe, die sehen ein bisschen, du nutzt die auch immer noch, ne? Body, ja. Geometrie, Dual, Gel, Halbfingerhandschuhe. Ich finde, also unter optischen Gesichtspunkten tue ich mich mit der Oberseite, finde ich die völlig in Ordnung, weil da sehen die aus wie ganz normale Handschuhe im schlichten schwarzen Design. Die Unterseite sieht ein bisschen aus, als hättest du eine Predator-Hand. Also die Geleinlagen sind wirklich sehr massiv, stehen sehr weit aus und sieht jetzt nicht besonders hübsch aus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die machen die Einlagen zumindest genau da, wo meine Hand sie braucht. Und bin wirklich sehr, sehr angetan davon. Also das
ist echt bequem.
Ja, ich weiß auch nicht, ob die genau meinen Schnitt, also den Schnitt meiner Hand genau haben oder ob die einfach von der Größe her so perfekt sitzen. Aber Wirklich, also sehr, sehr angetan davon. Also für den Tipp möchte ich mich wirklich außerordentlich bedanken, weil also ich bin immer noch, Giro-Handschuhe passen mir auch sehr, sehr gut, aber ich glaube, so handschuhtechnisch ist das so mit das Beste, was ich jetzt gepolstert. Also ich habe von Giro die Giro Zero, die ohne jede Polsterung für kurze Strecken, und ich mag das Handgefühl so am Lenker, aber mit Polsterung ist das so, behaupte ich jetzt einfach mal, mit das Beste, was ich jemals an der Hand hatte. Also muss man jetzt natürlich gucken, wie die längerfristig sich da so halten. Es gibt ja noch andere, aber die konnte von, die nennen sich, helfe mir mal auf die schnelle, Body Geometry Grail, die auch mit so einem Polster sind, allerdings ein bisschen anders geformt sind. Die hätte ich gerne auch noch ausprobiert, aber die gab es in keiner Farbe, die ich ansprechend fand in meiner Größe. Und in rote Handschuhe, die würden zu dem Fahrrad vom Markus passen, aber nicht zu meinem. Aber das war wirklich ein sehr guter Tipp. Also wenn ihr mal Handschuhe sucht, dann, da musste ich auch eben dran denken, als wir über Handschuhe, als du das Thema Handschuhe kurz aufgesprochen hast, Markus. Also auch für dich, also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, diese Handschuhe.
Werde ich mal anprobieren.
Ja, also wenn du mal irgendwo die Möglichkeit hast, Specialized Handschuhe, gute Geleinlagen, die sehen halt ein bisschen aus, als wenn du jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so in so komischen Filmen aus, aber als wenn so als hättest du so eine Hand mit allem möglichen Zeugs eingebaut, ne, weil diese Polster wirklich sehr erhaben über der Handfläche liegen, also bestimmt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das sind bestimmt 4-5 Millimeter oder so, die hochstehen, ja, sagen wir mal, ja doch, 3-4-5 Millimeter, aber von der Formgebung her und so wirklich ganz gut. Und was ich bei Specialized bei den Handschuhen auch gut finde, die geben halt an Daumenlänge, Handflächenlänge, Mittelfinger, Handumfang, also die haben so verschiedene Parameter, nachdem du dann deine Hand ausmessen musst, um möglichst nah dran zu kommen mit dem Handschuh, den du dann als den richtigen passend ansiehst. Ja, sehr, 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 sehr gut. Danke für den Tipp, Herr Timmer.
Also ja, Haltbarkeit ist übrigens gut. Ich habe die schon ein paar Jahre.
Ein paar Jahre?
Ich schmeiße die auch immer in eine Waschmaschine. Also der einzige Nachteil ist halt, was wahrscheinlich durch die Waschmaschine kommt, dass die Farben mit der Zeit verblassen.
Ja, ach, das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Aber dass die Jahre halten, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, und womit du halt auch rechnen musst, ist, dass dieses Gelkissen, das nimmt halt ab. Also, okay, dieses Gel, das verschwindet halt nicht, das verteilt sich einfach in der Breite.
Absorbiert also in der Hand.
Nee, zum Glück nicht. Das Kissen wird halt breiter und dadurch ist das dann halt nicht mehr so hoch. Mhm. Und der Polsterungseffekt ist dadurch auch etwas geringer.
Ja, aber wenn du die jetzt, also wenn die ein Jahr halten oder zwei, also alle zwei Jahre das bei Handschuhe zu wechseln, das finde ich jetzt noch in einem absolut normalen Rahmen. Insofern.
Das auf jeden Fall.
Alles gut. Also vielen herzlichen Dank. An der Stelle werden wir die verlinken, wenn ihr also mal nach Handschuhen sucht und auch ein bisschen empfindlich an den Händen seid. Dann könnte das, ne, also ich sage, würde bei weitem nicht behaupten, dass das für jeden die Lösung ist, aber das ist zumindest für mich ein sehr, sehr guter Handschuh, der sehr gut funktioniert. Muss nicht für jeden sein, aber könnte passen. Und was haben wir hier noch? Dann hätten wir nur noch deine letzte Eselei. Und die hat was zu tun mit dem, wahrscheinlich tippe ich mal auf den, mit dem Radar 516. Und da möchte ich mich auch noch bedanken bei unserem Hörer Alexander. Der hatte nochmal hingewiesen, dass es bei Amazon auch von verschiedenen Anbietern, zumindest zum damaligen Zeitpunkt noch das 516, also die ausländische Version, auch zu bestellen gab.
Du meinst den 515, also der 515er.
Oh, okay, Entschuldigung.
Der ist für den ausländischen Markt und ja, den konnte man jetzt, ich weiß nicht, letzte Woche war das.
Jetzt konnte auch, man
den jetzt auch noch. Okay, tatsächlich bei Amazon bestellen, was eigentlich nicht sein darf, weil das Ding nicht der STVZO entspricht. Aber das hat wahrscheinlich noch keiner gemerkt da. Aber eigentlich geht's darum gar nicht. Also ich habe doch einen Marvin. Und zwar hatte ich mir letzten Mai, also im Mai 2021, noch einen Alurahmen von Mason Cycles in UK bestellt. Mhm. Für, das waren irgendwie 1200 Euro. Mhm. Und damals habe ich mich schon gewundert, warum ich keine Steuern bezahlen musste. Also irgendwie Einfuhrsteuer oder ähnliches, da fiel überhaupt nichts an. Und ich dachte mir dann, ja, das hat wahrscheinlich der Händler schon vorher so abgeklärt. Oder das mit dem Brexit, das ist jetzt irgendwie noch nicht aktiv. Naja, alles Quatsch.
Die deutsche Steuer ist immer aktiv.
Ja, die brauchten nur ein bisschen länger.
Ach Quatsch.
Und zwar am 29.12., also kurz vor Jahresende, haben die mir eine Rechnung geschickt. Genau gesagt TNT, das war der Versender.
Moment, stopp mal, Entschuldigung nochmal. Wann hast du den Rahmen bekommen?
Im Mai.
Im Mai,
Also 7 Monate später kam die Rechnung über 387 Euro. Und ja, der Löwenanteil davon waren halt die Einfuhrsteuer. Das hat mich schon auf mehreren Ebenen überrascht. Also vor allen Dingen zugestellt 29. Fälligkeitsdatum 1.1. Also genau irgendwie 3 Tage Zeit, um das Ganze bitte über die Feiertage zu begleichen. Und dann, vor allen Dingen, da gibt es so ein paar Ungereimtheiten, weil der Rahmen, der kommt ja eigentlich aus Italien, EU. Da dürfte ja dann eigentlich nicht, wobei da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, ob dann wenn der Händler quasi Sitz in UK hat, aber die Ware kommt aus EU, ob dann trotzdem diese hohen Steuern.
Ich würde da mal Einspruch gegen einlegen. Da kannst du bestimmt Einspruch gegen einlegen. Einfach damit.
Ja, habe ich auch gemacht.
Echt?
Ich habe Einspruch eingelegt gegenüber dieser Zollstelle Köln war das.
Was? Moment, kann doch nicht sein.
Hauptzollamt Köln.
Ja, sehr. Das ist alles richtig. Da wird kein Fehler gemacht.
Ja. Da bin ich immer gespannt, was da passiert und vor allen Dingen, wann da was passiert.
Ja, vielleicht hast du ja Glück, das verjährt einfach bevor, weiß ich nicht, ob sowas verjähren kann. Aber ich kann dir schon mal sagen, wo das dann ist später. Ne? Also da kann man in Köln warnen, das ist in der Nähe vom Flughafen, der Zoll. Das ist wirklich einer der trostlosesten Orte, die ich jemals gesehen habe.
Das hört sich gut an.
Ich habe mal, meine Frau hat da mal, anonymisieren. Jemand, eine mir nahestehende Person, die auch unter diesem Dach wohnt, hat da mal was abgeholt beim Zoll. Und das waren so, ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu kam. Da waren mehrere Bestellungen aus, das ist schon sehr lange her, in einem Paket. Und dann musste der Zollmensch, also man muss das ja, glaube ich, selber öffnen dann da. Und, ne, und dann hat der Zollmensch das so ausgepackt und hat gesagt, okay, dafür berechne ich jetzt das, dafür berechne ich das. Ach, hier ist die Rechnung das. Und war dann fertig und meinte dann, keine Ahnung, Summe X, ne, hier macht 33,95 Euro. Nee, da ist unten noch was drin.
Tja, selbst schuld.
Ein ruhiges, wie war das? Ein ruhiges Gewissen ist das beste Ruhekissen. Nach diesem, das ist, glaube ich, das Motto, was sie da gehabt hat. Nun ja, also. Aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ansonsten, der HC kennt sich ja mit Zoll und solchen Sachen ganz gut aus. Der hat ja auch schon ganze Staatshaushalte refinanziert mit seinen Zollabgaben.
Ja, was mich wundert, ist, dass die 7 Monate gebraucht haben.
Oh, ja, ganz kurz nur unter diese, also es ist eine Kölner Behörde anscheinend, ne? Also sitzt ja in Köln. Ich warte auf Unterlagen von einer Kölner Behörde seit, es geht hier um die Wohnung, um eine Geschichte. Ich warte auf die Unterlagen dieser Behörde seit August, nicht seit August 2020, nicht seit August 2019, sondern seit August 2018.
Wow.
Fällt mir was ein. Ich habe mich mal informiert, wie das jetzt wäre für mich, einen norwegischen Pass zu haben, Staatsbürgerschaft anzunehmen. Und dann kommt das Thema doppelte Staatsbürgerschaft, was jetzt von norwegischer Seite aus her kein Problem mehr. Aber wenn man auf Antrag eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, dann verliert man die deutsche Staatsbürgerschaft. Kann man aber einen Antrag stellen, wo man sagt oder begründet, dass man vielleicht doch noch seine Deutsche behalten will. Mhm. Weil man vielleicht noch irgendwie Bindung hat nach Deutschland, Familie, you name it. Und das ist im Übrigen auch eine Kölner Behörde, die das bearbeitet. Und da steht schon, also der Antrag, der kostet irgendwie 200 Euro, Bearbeitungszeit 2 Jahre.
Ja.
Passt.
Ja. Also nur kein Stress, da machen wir uns jetzt ganz gemütlich und lesen uns das erstmal in Ruhe durch. Ich hatte den Sachbearbeiter der Behörde, ich hatte die E-Mail-Adresse von ihm auf Umwegen bekommen und habe den sehr freundlich angeschrieben mal und habe einfach mich mal so nach dem Stand der Dinge erkundigt, wie lange das jetzt noch dauern würde. Also jetzt gar nicht so vorwurfsvoll, weil ich weiß ja nicht, woran das liegt. Ne? Es kann ja Gründe dafür geben, die jetzt auch gar nicht an ihm liegen. Ne? Also ich tue mich ja schwer, dann erstmal das zu verurteilen, ohne es genau zu wissen. Dann habe ich aber festgestellt, dass er wirklich sehr, sehr korrekt zu sein scheint, einfach auch nur, ne? Weil er hat mir eine E-Mail geantwortet, die hätte man wahrscheinlich ausdrucken können und so als Beispiel für eine perfekte Behördenantwort nehmen können. Also ich mache dem jetzt keinen Vorwurf, der kann wahrscheinlich da gar nichts für, dass er alleine jetzt, wer weiß, wie viel betreuen muss, aber ja, das nimmt schon groteske Züge auf. Aber dann ein Zahlungsziel von 3 Tagen, das geht dann wiederum auch, naja. Über Behörden schimpfen ist aber auch eigentlich viel zu einfach.
Ja.
Dann schimpfen wir doch lieber, keine Ahnung worüber, über Corona oder sonst was und bedanken uns einfach. Also ich mich bei euch fürs Mitmachen heute. Oder habt ihr noch was auf die Schnelle?
Nö.
Nö. Dann schließen wir hier unseren Bauchladen für heute. Bauch war ja auch Thema.
Bauchladen?
Bauchladen. Ja, kennst du nicht den Bauchladen? Schließen wir den Bauchladen, machen zu und bedanken uns bei unseren Hörern für alle Unterstützungen, sowohl durch Kommentare wie der Alexander beim letzten Mal, als auch wenn ihr etwas über Amazon bestellt und das über unseren Link tut oder uns so eine kleine Spende zukommt oder auch Phonic Minuten, damit wir unser Audio hier ein bisschen schöner machen können, damit wir nicht so stumpf klingen und wünsche euch allen einen guten Start ins Jahr, habt einen schönen Januar, fahrt viel Fahrrad, ob draußen, ob drinnen, Hauptsache ihr fahrt. Ne? Das ist ein leicht abgewandeltes Zitat von Eddie Merckx. Und passt auf euch auf, bleibt gesund, eure Lieben sollen gesund bleiben und macht es gut. Und bis bald. Tschüss.
Tschüss. Ja, ciao.